Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 56. Sitzung des Sportausschusses und begrüße Sie alle sehr herzlich. Bevor wir beginnen, möchte ich Herrn Dieter Stier noch mal nachträglich zum Geburtstag gratulieren, zu seinem 60. Geburtstag, zu einem runden Geburtstag. Alles Gute, viel Gesundheit, weiterhin die Energie und Zielstrebigkeit und Tatendrang, die du immer wieder an den Tag legst und eigentlich ein sehr, sehr guter Kollege hier in diesem Kreis für uns bist. Und deswegen noch mal großes Dankeschön und herzlichen Glückwunsch.
Lieber Herr Vorsitzender, liebe Kollegen, herzlichen Dank für diese vielen Glückwünsche aus den Reihen dieses Hauses. Ich wollte mich eigentlich jetzt noch schnell bedanken mit einem kleinen Mitbringsel aus dem Wahlkreis. Aber ich habe mir sagen lassen, das zählt unter Doping. Im Sportausschuss, im Ernährungsausschuss haben wir das gemacht. Deshalb habe ich es jetzt nicht vorrätig. Trotzdem will ich wirklich sagen, das Älterwerden kann man wahrscheinlich überall nicht aufhalten. Die erste Stunde war ich ein bisschen deprimiert. Jetzt geht es schon wieder heute und freue mich, dass ich so nette Kollegen im Deutschen Bundestag in den 15 Jahren, in denen ich auch den Sportausschuss angehören durfte, kennenlernen konnte. Vielen Dank.
Sitzungsbegleitend stehen uns unser parlamentarischer Staatssekretär Herr Mahmut Özdemir, Abteilungsleiter Dr. Rühlge, Dr. Spitzer, auch Frau Knirsch vom BMZ möchte ich ganz herzlich hier begrüßen. Genauso haben wir unsere unterstützenden Mitarbeiter hier aus dem Ressort und auch von den Ländern. Die Sitzung ist öffentlich, heiße also auch die Gäste willkommen, die auf der Besuchertribüne und auch per WebEx uns zugeschaltet sind. Die Sitzung wird vom Parlamentsfernsehen aufgezeichnet, morgen 12.30 Uhr dann im Internet übertragen und danach in der Mediathek uns zur Verfügung stehen. Von Bildaufnahmen während der Sitzung bitte ich abzusehen. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 1. Wir sprechen über die Entwicklungszusammenarbeit im Sport. Ich begrüße hierzu recht herzlich Frau Luise Haunit von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Herrn Dr. Ralf Buckwitz, Vorstand Sportentwicklung vom Deutschen Leichtathletikverband, Frau Heidi BH, Entwicklungsleiterin Europa bei der UEFA, bei der FIFA, und Frau Dr. Petri, stellvertretende Leiterin des Instituts für europäische Sportentwicklung, die uns hier digital zugeschaltet ist. Ihnen allen ein herzliches Willkommen und auch vielen Dank für die übersandten Unterlagen, die wir an die Mitarbeiter bzw. auch an die Ausschussmitarbeiter hier zur Verfügung gestellt haben. Als Ressortvertreterin habe ich bereits begrüßt Frau Knirsch, stellvertretende Referatsleiterin Bildung im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im BMZ. Wir beginnen mit den Eingangsstatements. Wir haben für Sie jeweils 5 Minuten vorgesehen. Die Redezeit ist in der Deckenampel ersichtlich. Gucken Sie mal ab und zu mal peripher nach oben. Und wir würden gerne mit Frau Haunit beginnen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete hier im Raum. Danke für die Einladung heute hier in den Sportausschuss zum Thema Entwicklungszusammenarbeit und Sport. Mein Name ist Luise Haunit und ich bin Beraterin bei der GIZ für Sport für Entwicklung im In- und Ausland und freue mich total, Ihnen hier heute einen kurzen Einblick geben zu können. Die GIZ setzt im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung seit 2012 in Projekten in Partnerländern Sport ein, um einen Beitrag zu der Erreichung der Sustainable Development Goals zu leisten. Ungefähr 10 dieser 17 Nachhaltigkeitsziele werden durch Sport tatsächlich erreicht. Besonders wirksam kann Sport als Bildungsinstrument zu Geschlechtergerechtigkeit, Gesundheit sowie sozialen Zusammenhalt im Fluchtkontext und Gewaltprävention beitragen. Zielgruppe waren in den letzten Jahren hauptsächlich Kinder und Jugendliche, um deren Startchancen ins Leben zu verbessern, Perspektiven aufzuzeigen, aber sie auch in die Lage zu versetzen, ihre eigene Zukunft und somit da auch ihre Community um sie herum aktiv in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Ungefähr 1,4 Millionen Kinder und Jugendliche in rund 50 Projektländern wurden erreicht und knapp 10.000 Trainerinnen und Trainer in der Sport-für-Entwicklungsmethodik ausgebildet. Wichtig zu wissen ist, dass Sport für Entwicklung halt nicht nur Sport ist und die dadurch vermittelten Kompetenzen über Teamwork und Fairplay hinausgehen. Sport für Entwicklung ist ein ganzheitlicher pädagogischer Ansatz, bei dem verschiedene Fähigkeiten, diese Life Skills, auf dem Platz vermittelt werden. Die Methodik sieht vor, dass bestimmte Kompetenzen und Themen aktiver Teil der Trainingseinheiten sind, diese spielerisch erfahrbar gemacht werden und im Abschluss gemeinsam reflektiert werden. Es braucht dafür gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer oder Lehrerinnen und Lehrer, die dies altersgerecht anleiten und Bezüge zur Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen herstellen. Individuelle und soziale Kompetenzen werden so wirksam vermittelt und gesellschaftliche Veränderung aktiv unterstützt. Sport für Entwicklung ist keine Sportförderung und dient nicht dazu, junge Menschen zum Spitzensport zu führen oder nur athletische Fähigkeiten zu fördern. Vielmehr handelt es sich um einen pädagogischen Ansatz, der Sporteinheiten, ob jetzt im Sportunterricht oder in außerschulischen Sporttrainings, qualitativ besser zu machen. Die Partnerorganisationen der GEZ im Ausland sind auf der einen Seite Sportverbände und Vereine, die durch Sport für Entwicklung für ihre Trainings sozusagen einsetzen, um noch mehr Wissen und Kompetenzen jenseits des Sports mitzugeben. Und gleichzeitig sind es aber auch Bildungsministerien, Entwicklungs- oder Jugendorganisationen, die Sport für Entwicklung als Instrument nutzen, um ihre Zielgruppe zu erreichen, die Wirkung zu verstärken und Bildungs- und Beschäftigungsangebote inhaltlich aufzuwerten. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist die nachhaltige Verankerung und Strukturen in unseren Partnerländern. In Kenia zum Beispiel ist Sport für Entwicklung mittlerweile Teil der nationalen Sportpolicy für Grundbildung. In Namibia ist Sport für Entwicklung Teil der Lehrerausbildung. Und in Indonesien und Uganda haben der indonesische Fußballverband und der ugandische Leichtathletikverband die Methodik in ihren Trainerausbildungen integriert. In den letzten 3 Jahren haben wir uns neben der nachhaltigen Verankerung viel mit den Wirkungen der Methode natürlich beschäftigt. Studien, die mit der Deutschen Sporthochschule gemeinsam durchgeführt wurden, zeigen, dass die Methode psychosoziales Wohlbefinden steigert, die Gleichstellung der Geschlechter fördert und die Gewaltbereitschaft gegen Frauen und Mädchen deutlich reduziert. Die Studien zeigen auch, wie Sport für Entwicklung inklusives Verhalten begünstigt, das soziale Miteinander stärkt und sich positiv auf eine verbesserte Beschäftigungsfähigkeit auswirkt. Ein Aspekt, den wir in unserer Arbeit vor Ort sehen und der natürlich auch relevant für die Erfolge ist, ist natürlich, dass Deutschland eine große Sportnation ist. Somit ist unsere Arbeit in den Projekten und zum Thema sehr glaubwürdig und findet großen Anklang, auch jenseits der direkt erreichten Zielgruppe. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit kooperiert von Beginn an des Sport- und Entwicklungsengagements mit Partnern aus Sport, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Dazu zählen in Deutschland vor allem der DOSB, der DFB, verschiedene Vereine der Fußball-Bundesliga, UN-Organisationen wie der UNESCO und die Deutsche Sporthochschule. Natürlich beschäftigt uns auch das übergeordnete Thema Nachhaltigkeit im und durch Sport in unserer Arbeit. Dies wird schon nächste Woche hier in Berlin auf dem vom BMZ, BMI und BMUV ausgerichteten und von UEFA und DFB unterstützten Football for Sustainability Summit adressiert. Im Rahmen des Gipfels werden insgesamt 300 internationale Expertinnen aus dem Nachhaltigkeitsbereich, der Politik, Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, Sportverbänden, der Sportindustrie, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft teilnehmen. Ziel dieses Summits ist es, Nachhaltigkeit im Sport, vor allem im Fußball, mit Akteuren aus dem globalen Süden zu diskutieren und voranzubringen. Dafür werden Erfahrungswissen und praktische Beispiele unter anderem von Sport für Entwicklungserfahrung präsentiert und diskutiert. Die Akteurinnen werden sich im Rahmen einer Pledge-Session zu ihren Beitragen im Feld Sport und Nachhaltigkeit verpflichten, in Deutschland, Europa und weltweit. Vielen Dank.
Vielen Dank. Fast Punktlandung. Ich bitte Herrn Dr. Buckewitz um sein Eingangsstatement.
Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Ralf Buckewitz. Ich bin Vorstand für Sportentwicklung beim Deutschen Leichtathletikverband und möchte mich für die Einladung bedanken. In meiner Funktion bin ich unter anderem auch für die Aus- und Fortbildung in der Leichtathletik zuständig. Zwischen 1978 und 2020 hat der DLV jährliche Ausbildungskurse für Trainerinnen und Trainer des globalen Südens angeboten. Grundlage hierfür war eine Förderung durch das Auswärtige Amt. Das Konzept bestand aus einer Kombination von Theorie und Praxis der Leichtathletik auf Basis einer vorgeschalteten bzw. begleitenden Vermittlung der deutschen Sprache. Neben dem inhaltlichen Ziel, Multiplikatoren für den Breiten- und Freizeitsport zu gewinnen, war auch das positive Bild von Deutschland Ziel der Maßnahme. Bis 2020 wurden insgesamt 480 Studierende ausgebildet, wobei Afrika schwerpunktmäßig vertreten war. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus 99 Ländern. Während der Pandemie wurde die Ausbildung ausgesetzt und konnte aufgrund veränderter Rahmenbedingungen danach nicht wieder aufgenommen werden. Die Problemlage bestand unter anderem in einer Finanzierungslücke als auch fehlenden eigenen Ressourcen in der Infrastruktur. Aktuell bieten wir mit unserer Online-Akademie Weiterbildungsveranstaltungen für unsere Alumni an. Dabei handelt es sich um spezielle Angebote, vorwiegend mit sportartübergreifenden gesellschaftspolitischen Inhalten, aber auch um leichtathletische Inhalte in Form von DLV-Weiterbildungsveranstaltungen und Kongressen. Die Inhalte werden gestreamt, die Teilnehmer aus dem In- und Ausland gegebenenfalls zugeschaltet. Ein wesentlicher neuer Aspekt im Themenfeld ist die Kooperation mit dem internationalen Trainerkurs Leipzig. Dort sind wir in Kooperation vertreten mit einer Bereitstellung der Infrastruktur der DLV Online Akademie, als auch durch Dozententätigkeit und Einladen zu deutschen Meisterschaften und anderen Sportveranstaltungen. Ziel ist es für uns, mit unseren Alumni in Kontakt zu bleiben, eine Austauschplattform anzubieten. Bis zum letzten Jahr erfolgte unser Engagement auf Basis einer Projektförderung durch das Auswärtige Amt. Für die Zukunft kann ich für die Sportverbände empfehlen, eine Kooperation mit dem internationalen Trainerkurs einzugehen, um weiterhin wirksam im Feld tätig sein zu können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Hätten Sie noch ein kleines bisschen Luft gehabt, aber wir stehen dann nachher für Antworten auf die Fragen auch zur Verfügung. Frau Beha, ich bitte Sie um Ihr Eingangsstatement.
Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Ulrich, sehr geehrter parlamentarischer Staatssekretär, liebe BMI, BMZ-Vertreter und Vertreterinnen. Vielen herzlichen Dank auch von mir für die Einladung. Ich freue mich, Ihnen die Entwicklungsprogramme der FIFA zu erläutern. Ich konzentriere mich auf Fußball heute, passend auch zur aktuell stattfindenden Euro United by Football. Das Programm des IOC, Olympische Solidarität, ist zum Beispiel auch von großer Bedeutung. Im Sport sind FIFA, UEFA und IOC führend mit ihren Entwicklungsprogrammen welt- bzw. europaweit, was Volumen und Reichweite angeht. Zur Einordnung, mein Bereich erstreckt sich auf Europa und die UEFA-Verbände und hierbei handelt es sich um ein Budget von ca. 120 Millionen US-Dollar pro Jahr, für Afrika 150 Millionen. Ich nenne Ihnen jetzt einige konkrete Beispiele für Entwicklungsprojekte der FIFA weltweit, siehe auch der FIFA-Bericht, den ich Ihnen übersandt hatte. Gerade wurde das Stadion in Südsudans Hauptstadt Juba eröffnet. Nach einer Renovation, eine Flutlichtanlage im Stadion in Monrovia wurde installiert, Reisekosten für Länderspiele und für die vielen Nationalmannschaftswettbewerbe gehören dazu Hardware und Software, also vom Mannschaftsbus bis zum neuen Internetauftritt für einen Verband oder eine App für Fans und andere digitale Projekte. Rund 90 Mini-Fußballplätze in Armenien haben wir gebaut für den Breitenfußball mit Kunstrasen. Dann neue und renovierte Verbandssitze und technische Zentren mit Fußballinfrastruktur in Kirgisistan, Mauretanien, Libyen, St. Lucia in der Karibik und auch in Europa gehören dazu. In Europa dann oft auch kofinanziert mit dem UEFA-Entwicklungsprogramm, also FIFA und UEFA finanzieren dann gemeinsam, zum Beispiel in Albanien, aber auch hier in Deutschland oder in Österreich. Wettbewerbe sind natürlich ein großer Teil auch der Kern des Fußballs. Die nationale polnische Jugendliga für Männer wurde finanziert oder auch die neue kroatische U15, U17 Frauenliga und auch das kroatische Talentsichtungssystem gehörten dazu. Und dann noch als letztes ein Programm, das auch im breiten Fußball zu verorten ist, ist Jugamos Todos, wir alle spielen in Mexiko, um Kinder zu mehr Bewegung und zum Fußball zu bringen. So haben Sie jetzt so eine Idee zur Bandbreite der Inhalte der Entwicklungsprojekte und auch zum sozialen Impact, der sozialen Bedeutung bekommen. Das FIFA-Entwicklungsprogramm heißt FIFA Forward, FIFA Vorwärts zu Deutsch. Und es gibt noch weitere, aber das ist so das Herzstück der Entwicklungsprogramme. Und es wurde 2016 vom FIFA-Präsidenten Gianni Infantino ins Leben gerufen und hat seitdem fast 3 Milliarden US-Dollar bereitgestellt zur Investition in den 211 Mitgliedsverbänden. Bis Ende 2026 werden es dann insgesamt 5 Milliarden US-Dollar sein. Die Verbände haben dabei ein festgelegtes und für alle gleich geltendes Budget. Ärmere Verbände erhalten zusätzlich Hilfe bei Reisekosten oder Equipment, also Fußbälle zum Beispiel. Und natürlich gibt es auch für den Erhalt und die Verwendung der Gelder Auflagen. Jedes Jahr finden Wirtschaftsprüfungen statt bei allen Verbänden, und bei der Nichteinhaltung der Regeln gibt es auch Sanktionen. Wie finanziert die FIFA das Entwicklungsprogramm? Über die Einnahmen der FIFA-Weltmeisterschaft. Mit diesen Einnahmen werden einerseits natürlich die Kosten der Organisation und der Teams getragen für die WM, aber andererseits eben ein großer Teil der Einnahmen dann reinvestiert über genau diese Entwicklungsprogramme, ca. 50%. Darüber hinaus werden Kosten der FIFA-Frauen-WM, Jugendturniere finanziert, zum Beispiel auch letztes Jahr das U17-WM-Turnier, das Deutschland gewonnen hat. Genau. Und FIFA und UEFA, wie ich schon erwähnt habe, kooperieren auch sehr stark in diesem Entwicklungsbereich, natürlich in Europa vorwiegend. Und deswegen möchte ich auch die UEFA hier erwähnen. Die UEFA Euro ist die Hauptfinanzierungsquelle für das UEFA-Entwicklungsprogramm UEFA Hattrick. Das gibt es schon seit 20 Jahren. Und das Programm ist sicherlich ein Garant dafür, dass Fußball in Europa so boomt. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in sehr vielen Ländern. Und andere Kontinentalverbände in Amerika, Asien oder Afrika haben sowas noch zumindest nicht im vergleichbaren Rahmen. Durch jede UEFA-Europameisterschaft werden Millionen erwirtschaftet, die dann über die Entwicklungsprogramme in Frauen-, Männer-, Jugendfußball, Amateurbereich, bei den Schiedsrichtern, in Infrastruktur reinvestiert werden. Abschließend kann ich sagen, dass Deutschland als Partner im Bereich Fußball und Entwicklung natürlich international sehr angesehen ist. Das wurde vorher auch schon gesagt. Die Marke Deutschlands im Fußball ist stark durch die großen deutschen Clubs und durch die Erfolge der Mannschaft. 4 WM-Titel stehen für sich. 2-mal ist Deutschland auch Weltmeisterin geworden. Und dieses Fußballkapital international zu nutzen, für Kooperationen, Projekte gemeinsam anzugehen, ist sicher empfehlenswert, sofern es ihre Strategie ist und ihren Zielen nützt. Viele Länder nutzen Entwicklungsprojekte in der Fußballdiplomatie zusätzlich und Hand in Hand mit dem, was internationale Verbände machen oder auch die nationalen Verbände. Und sie sehen Fußball als ein hervorragender Türöffner, der viele Menschen erreicht und verbindet. Danke.
Perfekt. Vielen Dank, Frau BH. Ich bitte Frau Dr. Petri um ihr Eingangsstatement.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, ich danke sehr für die Einladung. Ich freue mich, wenn auch nur online an der heutigen Sitzung teilnehmen zu können. Mein Name ist Karen Petri. Ich bin stellvertretende Leiterin des Instituts für europäische Sportentwicklung und Freizeitforschung hier an der Deutschen Sporthochschule in Köln und sende natürlich herzliche Grüße von der Sporthochschule an den Sportausschuss. Ich möchte in meinem kurzen Statement gerne auf 2 Aspekte eingehen. Zum einen möchte ich das zur gestiegenen Relevanz des Ansatzes auf der internationalen, aber auch auf der nationalen Ebene, also auch in Deutschland, sagen. Und dann möchte ich das von Frau Haunitz schon mal aufgegriffene Thema der Wirkungen, also was bringen eigentlich diese ganzen Maßnahmen, Programme und Projekte im In- und im Ausland, ein bisschen näher beleuchten. Zunächst zur Relevanz. In den letzten 2 Jahrzehnten hat der Einsatz von Sport in der Entwicklungszusammenarbeit stark zugenommen. International sehen wir eine starke Relevanz von Sport und Bewegung, insbesondere darin, dass sich sehr viel mehr Organisationen, Institutionen in ganz verschiedenen Handlungsfeldern verstärkt sport- und bewegungsorientierten Entwicklungsprojekten widmen. Bereits angesprochen, allen voran die Vereinten Nationen mit dem UNHCR, der UNESCO oder UNICEF, aber auch das Commonwealth Secretariat, die Europäische Union, die African Union, aber auch verschiedene Geberländer, zum Beispiel unsere Nachbarländer, die Franzosen, aber auch Australien, Norwegen oder Kanada. Daneben gibt es unfassbar viele nationale und internationale Nichtregierungsorganisationen, also zivilgesellschaftliche Organisationen. Nur zu nennen ganz kurz die SOS Kinderdörfer, Plan Deutschland oder eben auch CARE. Und auch im Raum ja anwesend einige nationale bzw. internationale Sportfachverbände. FIFA und DLV sind angesprochen worden oder erwähnt worden oder haben sich vorgestellt, aber auch Stiftungen und auch Wirtschaftspartner sind in diesem Akteursfeld unterwegs. In Deutschland selber sehen wir auch, dass das Thema der gesellschaftlichen Transformation, also der Veränderungen, denen wir uns stellen müssen, eine gestiegene Anzahl von Projekten und Programmen auch von Sportvereinen, von Stiftungen und Zivilgesellschaft und sozialen Entrepreneurs bedient. Zur Förderung der Zusammenarbeit, insbesondere der deutschen Akteure und auch zur Sichtbarkeit dieser verschiedenen Ansätze, wird kommende Woche im Vorfeld des bereits angesprochenen Football for Sustainability Summits das Sport für Entwicklungsnetzwerk Deutschland gegründet. Dieses neue Netzwerk bildet die Diversität des deutschen Sektors ab und vereint ganz viele unterschiedliche Akteursgruppen, Stiftungen, fördernde, aber auch natürlich umsetzende Organisationen sowie Sportorganisationen oder eben auch Bundesliga-Vereine. Gemeinsam wollen wir das Ziel verfolgen, dem deutschen Sport für Entwicklungssektor eine Stimme zu geben und die Interessen des Sektors im Sinne eines gemeinwohlorientierten Beitrags zu unserer Gesellschaft zu vertreten. Nun zu dem vielleicht sogar wichtigeren Thema der Wirkungen. Wie bereits von Luise Haunit kurz angesprochen, hat die GIZ in Zusammenarbeit mit uns hier an der Sporthochschule sowie mit Universitäten in den Partnerländern zwischen 2021 und 2023 insgesamt 5 Wirkungsstudien in Kolumbien, Marokko, Nordmazedonien, Nordirak durchgeführt. Gegenwärtig laufen noch Studien in Albanien, in Pakistan und eine Auswertung einer Studie in Mexiko. Diese Studien wurden alle mit Unterstützung des BMZs durchgeführt, weil es natürlich einen begründeten Bedarf gibt an evidenten Zahlen und Fakten, die zeigen, was können wir erreichen, wenn wir denn Sport und Bewegung in diesen gesellschaftlichen Bereichen nutzen und einsetzen. In allen Studien wurden Wirkungen auf der Zielgruppenebene, also auf der Kinder und Jugendlichen, die an den vielfältigen Programmen teilnehmen, durchgeführt. In Kolumbien, im Nordirak und im Westbalkan wurde ein experimentelles Studiendesign mit 2 Erhebungszeitpunkten und einer Interventions- und einer Vergleichsgruppe gewählt. Ich erwähne das hier, um Ihnen deutlich zu machen, dass mit wissenschaftlichen Methoden der empirischen Sozialforschung wir in diesem Feld unterwegs sind, um zu zeigen, was wir mit dem Ansatz Sport und Bewegung erreichen können, aber auch, wo unsere Grenzen liegen. Eine Studie, die ich auch in meinem Ihnen zugesandten kurzen Statements etwas genauer erläutert habe, ist die Studie im Nordirak. In dieser Studie wurden eben vielfältige Ergebnisse erzielt. Eben schon mal ganz kurz angesprochen von Frau Haunit. Wir können also insbesondere das psychosoziale Wohlbefinden verbessern. Wir können alles, was zu dem Themenschwerpunkt soziale Kohäsion geliefert werden kann, eben auch durch diese Studien nachweisen. Die sozialen Wirkungen, die entfaltet werden können, sind also deutlich und kommen zutage. Welche Schlussfolgerungen ergeben sich daraus? Und da will ich jetzt noch 20 Sekunden hoffentlich darauf verwenden dürfen. Wenn die Bundesregierung die Bedeutsamkeit und Strahlkraft dieses wichtigen Feldes anerkennt und sich dazu entschließt, auch zukünftig zur weiteren Konsolidierung beizutragen, wie es zum Beispiel auch andere Staaten getan haben, kommt einem Aspekt eine ganz besondere Bedeutung zu. Und dieser Aspekt ist der, dass die weitere Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure wichtig ist. Sowohl die GIZ als auch die beteiligten Sportverbände, aber auch der DOSB sind sehr, sehr starke Umsetzungspartner mit hoher Reputation und extrem guter Vernetzung, was am Ende dazu führt, dass sich die weitere Positionierung Deutschlands im Sinne eines verantwortungsvollen und sportbegeisterten Landes unterstützen lässt. Sorry für die leichte Überziehung. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Petri. Wir sind hier mit am Ende unserer Eingangsstatements. Wir haben jetzt 2 Fragerunden vorgesehen, einmal von 26, einmal von 18 Minuten. Die Anfangsfragerunde also etwas länger. Die beiden Fragerunden werden so realisiert, dass die Antwortzeit der Bundesregierung hier mit integriert ist. Wir beginnen mit der Fraktion der SPD. Frau Luck, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, liebe Expertinnen und Experten, für Ihre ausführlichen Stellungnahmen. Als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses konnte ich mir auch das eine oder andere Projekt tatsächlich schon vor Ort angucken. Und das, was jetzt Frau Dr. Petri auch gerade beschrieben hat, auch da wirklich erfahren, die hohe Wertschätzung, die wir in diesem Segment der Entwicklungszusammenarbeit erfahren. Und wie es auch wahrgenommen wird, dass man sich engagiert und vor allen Dingen auch Menschen befähigt, das Engagement selbst weiterzutragen, sodass man, selbst wenn man sich nicht mehr mit Finanzen oder Personal vor Ort aktiv einbringen kann, die Projekte trotzdem weiterleben. Nenne da mal als Beispiel Golden Boots in Uganda, wo man wirklich gesehen hat, welche Auswirkungen das auf den Alltag, auf die jungen Menschen hat und die Werte, die wir mit Sport neben der Förderung von Bewegung und Gesundheit natürlich auch verbinden, wie manchmal auch die Verzahnung zum Thema Bildung geschieht, dass junge Menschen über den Sport in den Genuss kommen, Bildungsangebote wahrnehmen zu können, Hausaufgabenunterstützung beispielsweise oder auch auf eine Ausbildung vorbereitet werden, indem man bestimmte Soft Skills tatsächlich lernt. Das Thema Integration gilt, glaube ich, auch weltweit. Und ein Punkt, der nicht ganz so häufig betrachtet wird, mir aber sehr wichtig ist, und die Frage richtet sich dann an Frau Honeth, Entwicklungszusammenarbeit und die Möglichkeit, Menschen mit Behinderungen auch mit in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, ist sicherlich ein Ziel, das Sie auch verfolgen. Können Sie uns da einige Beispiele nennen und vielleicht auch im Sinne des Best Practice, was wir auch lernen können? Dankeschön.
Frau Honeth, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Durchaus ein wichtiges Thema. Also wir haben relativ früh angefangen, auch vor Ort, wo sie besonders stark waren, die paralympischen Komitees mit in die Arbeit mit einzubeziehen, also Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, weil gerade der Sport für Entwicklungsansatz ist im ersten Moment relativ spielerisch aufgebaut. Es geht darum, vieles auszuprobieren, vieles miteinander auf dem Feld auszuprobieren. Und gerade in Uganda haben wir mit dem ugandischen Olympischen Komitee unseren Athletics for Development Ansatz zusammen entwickelt und mit einem speziellen Fokus auf Menschen mit Sehbehinderungen. Also da würde ich ganz klar auch noch mal Uganda benennen. Im Vorfeld der Special Olympic World Games letzten Sommer haben wir uns dann auch an das Thema Menschen mit geistigen Behinderungen ein bisschen rangewagt. Das war in den ersten Jahren nicht ganz so präsent bei uns und haben ein Jahr vor den World Games angefangen, auch in Uganda, im Kosovo und in Nordmazedonien gemeinsam mit Special Olympics diese Unified Sports Trainer auszubilden, dass Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam Sport treiben können. Vielleicht haben Sie das auch hier, da konnte man einige Basketballspiele zum Beispiel auf dem Alexanderplatz verfolgen. Das ist besonders eindrücklich und auch in dem Kontext angefangen, unseren Sport für Entwicklungsansatz zu testen im Bereich Menschen mit geistigen Behinderungen. Das hat so erstmal ganz gut funktioniert.
Wie Sie sich vorstellen können, gute Nachrichten hören wir gern. Wie nehmen Sie die Beteiligung von Mädchen und jungen Frauen in diesen Projekten wahr? Also ich habe keinen repräsentativen Eindruck. Ich habe aber wahrgenommen bei den Projekten, die ich mir international anschauen konnte, dass überproportional viele junge Mädchen, junge Frauen das annehmen, auch als Möglichkeit des Miteinanders und einfach auch gesellschaftlich Anschluss zu finden. Also sowohl die soziale Komponente als auch die Komponente der Gleichstellung. Ist der Eindruck repräsentativ? Können Sie da noch weitere Informationen uns zukommen lassen?
Ja, durchaus. Also auf der einen Seite achten wir natürlich verstärkt darauf, dass Mädchen und junge Frauen überhaupt in der Projektkonzipierung in den ersten Teilen mit dabei sind, um zu gucken, was sind gegebenenfalls besondere Bedarfe, worauf muss man achten, damit sie überhaupt teilnehmen können. Und gleichzeitig ist der Zustrom dann auch besonders groß, wenn man halt diese Trainings oder Activities, Events, alles so konzipiert, dass halt Mädchen und junge Frauen, dass das für die halt ein einfacher Zugang ist. Ne? Gleichzeitig geht es ja beim Sport auch darum, teilweise sichere Räume zu schaffen für Mädchen. Wir haben zum Beispiel in Namibia, das ist schon relativ, ist bestimmt schon 10 Jahre her, ein großes Mädchenfußballzentrum gebaut, um halt Mädchen und jungen Frauen im Township rund um Windhoek Übernachtungsmöglichkeiten zu geben, dass sie halt abends nach dem Training nicht im Dunkeln noch am letzten Ende des Slums sozusagen sich noch bewegen mussten, sondern tatsächlich sicher dort übernachten können. Also Ihr Eindruck stimmt durchaus. Durch die Bank weg sind da sehr, sehr viele Projekte, wo Mädchen und junge Frauen im Fokus stehen und natürlich das auch unglaublich gerne annehmen.
Und vielleicht daran anschließend, Corona war gerade schon das Stichwort im Bereich Trainerinnen und Trainerausbildung. Merken Sie, dass Corona, also dass die Zahlen und die Annahme der Angebote nach Corona wieder so ist, wie es davor war? Oder merken Sie dann auch einen Bruch in Projekten?
Dadurch, dass in unseren Partnerländern, in den Projekten, Corona unterschiedlich lang gedauert hat. Zum Beispiel, ich rede viel von Uganda, weil ich Uganda mit betreut habe. Uganda hätte die längste Schulschließung der Welt, also ein bisschen über 2 Jahre, während es in anderen Ländern viel schneller wieder losgegangen ist. Sind da natürlich Erfahrungen einfach auch unterschiedlich. Auf dem Balkan haben wir relativ schnell auch wieder angefangen mit Online-Trainings. In Indonesien auch, also um die Leute einfach im wahrsten Sinne des Wortes am Ball zu halten, dass die Lücke nicht so groß wird. In Uganda zum Beispiel auch konnten wir selbstgebaute Tischtennisplatten in den Townships in Kampala verteilen, weil Tischtennis relativ guter Abstand. Die Kinder und Jugendlichen kommen mal raus, haben ein bisschen was zu tun. Gleichzeitig ist natürlich Sport dann auch ein gutes Instrument, die ganze Thematik von Covid und Wash, also Water Sanitation und Hygiene, auch aufzugreifen und zu vermitteln. Deswegen, ja, da gab es am Anfang durchaus Bedenken, wie behalten wir den Zugang? Und während natürlich einige auch abgesprungen sind, wo es nicht so einfach war, besonders für Mädchen und junge Frauen, wieder zurück zur Schule zu kommen, zwischendurch gegebenenfalls schwanger geworden, solche Sachen, finanzielle Not überall, ist es uns doch gut gelungen, die allermeisten wieder zurückzukriegen. Ja.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der CDU/CSU um ihre Fragen. Herr Mayer, bitte.
Herr Vorsitzender, meine Kolleginnen und Kollegen, zunächst auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Sachverständigen für ihre wirklich sehr wichtigen, konstruktiven Beiträge. Ich darf zunächst mal die Vertreterin des BMZ, Frau Knirsch, fragen. Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass für uns als CDU/CSU-Fraktion dieses Mittel des Sports in der Entwicklungszusammenarbeit von unschätzbarem Wert ist. Und da kann mit Sicherheit und wird auch sehr viel Sinnhaftes und Sinnstiftendes gemacht. Und ich gebe Ihnen, Frau Haunet, recht. Natürlich geht es bei diesen Projekten Sport für Entwicklung nicht darum, Spitzensportler oder Leistungssportler in Anführungszeichen zu generieren oder heranzuzüchten in Anführungszeichen, sondern es geht natürlich um wichtige Themen in der Pädagogik, es geht um wichtige Themen in der Teilhabe, in der Partizipation, es geht natürlich auch um das Thema Gesundheitsprävention. Ich sage aber ganz offen, gerade auch wenn es um Maßnahmen in Flüchtlingseinrichtungen geht, geht es auch um Traumabewältigung, also sehr viele wichtige gesellschaftspolitische Maßnahmen. Nun steckt die Bundesregierung derzeit ja gerade in den Überlegungen, uns einen Bundeshaushalt für das Jahr 2025 zu präsentieren. Und wie man den Medien entnehmen kann, gibt es insbesondere seitens des BMZ ja deutlichen Unmut, was die bisherige Berücksichtigung der Wünsche Ihres Hauses anbelangt. Mich würde mal konkret interessieren, Frau Knirsch, wie Ihre Bedarfsanmeldung ist in diesem betreffenden Bereich Sport für Entwicklung für das kommende Jahr 2025, jetzt im Vergleich zu diesem Jahr. Und wie Sie die bisherigen Maßnahmen evaluieren, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass natürlich, das möchte ich auch dazu sagen, bei aller Sinnhaftigkeit dieser Projekte sich jedes Projekt auch am Ende natürlich der Frage stellen muss, wie effektiv, wie erfolgreich war dieses Projekt. Und da gibt es erfolgreichere und da gibt es weniger erfolgreichere Projekte. Da würde mich auch interessieren, nach welchen Parametern Sie da die Effektivität der Maßnahmen bewerten.
Frau Knirsch, bitte.
Ja, vielen Dank. Sehr wichtige Frage, die Sie hier stellen. Dankeschön. Also, bitte? Nee? Okay, alles klar. Bezüglich der Haushaltsaufstellung, Sie gehen wahrscheinlich auf die angekündigten Kürzungen des Globalvorhabens Sport für Entwicklung ein. Das war schon auch mal Thema im Sportausschuss, auch schon mal im AWZ. Das Thema Sport für Entwicklung ist uns als Instrument extrem wichtig. Das heißt, wir haben das Instrument Sport für Entwicklung in ganz vielen Programmen, die wir über GIZ machen, über UNHCR umsetzen, über UNICEF umsetzen und auch Nichtregierungsorganisationen. Da hatte Frau Petri einige genannt. Also das Thema Sport für Entwicklung ist weiterhin gerade in den Krisenkontexten, in denen wir verstärkt unterwegs sind, für soziale Kohäsion, für psychosoziale Unterstützung von Geflüchteten, aber auch aufnehmenden Gemeinden ist es ein ganz wichtiges Instrument. Was wir versuchen, wir haben diesen Ansatz, wie ja beschrieben, auch von Frau Hornet, schon sehr lange durch auch ein GIZ-Projekt begleitet, ein explizites Beratungsprojekt. Und was wir jetzt versuchen, ist es in die Breite zu bringen, also auch in Länderprogramme mit einzuarbeiten. Also in Ländern, in denen viel. Wir hatten in 2024 für dieses Globalvorhaben keinen Mittelansatz, weil diese Globalvorhaben werden immer über einige Jahre hinweg betreut und beauftragt und für 2025 auch leider noch nicht. Das heißt aber nicht, dass dieses Instrument nicht weiter Einsatz in unserer Entwicklungszusammenarbeit findet. Also zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Umsetzungspartner der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist der Zivile Friedensdienst, der sehr viel im Bereich soziale Kohäsion macht und natürlich dieses Instrument Sport für Entwicklung auch gerade für sozialen Zusammenhalt nutzt. Also wir wollen das Instrument weiter stärken.
Herzlichen Dank, Frau Knirsch. Darf dann Frau Haunit und Frau Dr. Petri fragen mit der Bitte um kurze Beantwortung. Ich habe den Eindruck, dass es wichtig ist, dass diese Maßnahmen Sport für Entwicklung immer integriert werden in einen größeren Kontext, was die Entwicklungszusammenarbeit anbelangt. Wenn isoliert diese Maßnahmen alleine stehen, ist, glaube ich, die Effektivität deutlich überschaubarer, als wenn dies insgesamt eingebettet ist in ein größeres Konzept. Vielleicht könnten Sie, Frau Haunit, mal darstellen, welche erfolgreichen, aber vielleicht auch nicht ganz so erfolgreichen Maßnahmen es aus Ihrer Sicht in diesem Zusammenhang bisher gab. Und gleiche Frage richtet sich an Frau Dr. Petri.
Bitte schön.
Also was immer ganz gut funktioniert hat, oder was gut funktioniert hat, ist tatsächlich das Thema der Beschäftigungsfähigkeit, also Sport mit Berufsausbildung zusammenzubringen. Wir haben jetzt gerade keine komplette Länderkomponente, aber ein kleines Projekt in Mexiko, wo junge Mädchen und junge Frauen im Bereich Berufsbildung und Sport sozusagen enabled werden, Beschäftigung aufzunehmen, konkreter sich zu überlegen, wo wollen Sie sich selber eine Perspektive schaffen, in welchem Berufsbild. Wir haben zum Beispiel auch gerade einen Piloten im Bereich in Moldawien, wo wir mit dem dortigen Berufsbildungsprogramm schauen und der dortigen Arbeitsagentur, wie sie ihr Angebot durch Sport nochmal erweitern kann und dadurch mehr junge Leute in Arbeit und Beschäftigung bringt. Also das hat immer gut funktioniert. Im Fluchtkontext natürlich, was Karin Petri auch gerade, wo wir die Wirkungen auch wirklich gemessen haben, zu schauen, wie können eigentlich junge Leute nach so einer traumatischen Flucht, wie Sie es eben auch schon erwähnt hatten, miteinander gemeinsam sich eine Perspektive schaffen, wo auch immer sie dann tatsächlich stattfinden wird. Nicht so erfolgreiche Projekte? Fällt mir gerade schwer, das zu beantworten.
Herr Mayer, ich würde gerne die Frage dann in die zweite Runde verschieben. Ja, okay. Gut, dann bitte die Fraktion Bündnis 90 Grün. Frau Winkelmann, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Und danke auch von uns an die Sachverständigen für ihre Ausführungen. Für uns ist alle klar, Sport spielt einfach eine wahnsinnig wichtige und bedeutende Rolle, auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Sport fördert, Sport hilft uns beim Thema Gleichstellung. Gerade junge Frauen, Mädchen sind oftmals betroffen, einfach von einem gesellschaftlichen Inakzeptanz, sagen wir es mal so. Und gerade Sport hilft hier natürlich auch. Deswegen habe ich jetzt noch mal zwei Fragen. Eine geht an die Frau Knirsch. Wie wird denn eigentlich sichergestellt, dass die finanziellen Mittel in den Sportprojekten innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit fließen, effizient und nachhaltig verwendet werden, um langfristige positive Erfolge zu erzielen? Und Frau Haunit, Sie haben es gerade schon ausgeführt. Es ist ja wichtig, dass wir auch Beispiele haben. Von Beispielen lebt man, Beispiele kann man Menschen auch vermitteln. Vielleicht können Sie uns zum Thema Geschlechtergerechtigkeit noch mal ein paar spezielle Fallstudien oder Erfolgsgeschichten, die diese Wirkung belegen, dass Sport hier wirklich ein treibendes Mittel ist, vielleicht noch kurz ausführen. Ich würde sagen, die restliche Zeit, wenn Sie sich bitte aufteilen.
Genau, ja, vielen Dank. Das war ja auch so ein Anschluss ein bisschen an die Frage der Wirksamkeit. Also unsere Projekte setzen wir ja über Partnerorganisationen, entweder staatliche wie die GIZ oder halt zivilgesellschaftliche oder VN-Organisationen um. Und natürlich ist in all diesen Projekten auch eine Wirkungsmessung verankert. Also ne, die Projekte bekommen erstmal Marker, inwiefern sie sich für Geschlechtergerechtigkeit, soziale Kohäsion oder sonst was einsetzen. Und das wird natürlich dann auch während der Projektlaufzeit und zum Ende des Projektes dagegen berichtet und evaluiert. Darüber hinaus haben wir natürlich mit der DEWAL, mit dem unabhängigen Evaluierungsinstitut der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, immer noch ein zusätzliches Instrument, in besondere Projekte noch mal explizit reinzugucken. Aber gerade auch, was Frau Petri an der Hochschule Köln macht, ist natürlich für uns unheimlich wichtig, dass sie ausgewählte Projekte in dem Bereich Sport für Entwicklung sich anguckt, vorher Studien macht, inwiefern die beteiligten Mädchen und jungen Frauen oder auch Jungen mit der Methode in Kontakt gekommen sind und inwiefern danach sich ihr Verhalten oder ihre Einstellungen ändern. Also gerade bei jungen Menschen sieht man sehr oft, wenn Geflüchtete und Menschen von aufnehmenden Gemeinden miteinander Sport treiben, dann sieht man ganz oft, dass das Verständnis füreinander ein ganz anderes geworden ist. Oder wenn Mädchen plötzlich mit Jungen Sport machen, in Kulturen, wo das vielleicht bisher nicht so war, dann ist das Verständnis für das andere Geschlecht und damit auch der Geschlechterzusammenhalt sehr, sehr, sehr viel besser. Also das können wir aus diesen Studien, die halt auch die Hochschule Köln macht, klar erkennen. Danke.
Frau Arnett, bitte.
Fallstudien praktisch, die guten Storys, da haben wir, glaube ich, jede Menge. Ich selber war vor einigen Jahren in Namibia und habe da Sport für Entwicklung umgesetzt. Wir haben da, wie ich vorhin schon erzählt hatte, das Mädchenfußballzentrum gebaut und da ganz speziell nochmal geguckt, die namibische Frauennationalmannschaft, das sind talentierte Fußballerinnen, können aber natürlich von ihrem Sport überhaupt nicht leben. Ne? Also das ist dann schade, aber da ist natürlich dann Profisport auch überhaupt nicht oder damit kann man keinen Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, in dem Bereich haben wir auch noch mal mit Berufsbildung angesetzt und praktisch die Hälfte der namibischen Frauennationalmannschaft ist mittlerweile im Bereich Hospitality unterwegs, also haben eine Berufsausbildung gemacht. Ein Jahr lang ging das ungefähr und ist in verschiedenen Hotels im ganzen Land in Namibia verteilt. Zwei sind auch mittlerweile in Deutschland, die noch weiter Fußball spielen, teilweise in Regionalligen, aber auch auf ihre Berufsausbildung aufbauen konnten. Die eine ist mittlerweile Kinderpflegerin und arbeitet in der Kita und spielt noch Fußball. Also da gibt es praktisch jede Menge, was wir auch machen und wo eigentlich die besten Storys lauern. Morgen fängt an hier in Berlin ein Female Leadership in Football Camp zusammen mit dem DFB und der VW wird es veranstaltet im Vorfeld des Football for Sustainability Summits, wo junge Frauen, 20 junge Frauen zusammenkommen, auch weltweit, die sich halt im Bereich Sport für Entwicklung besonders hervorgetan haben, die mittlerweile gute Jobs haben in Organisationen selber, in Sportstrukturen und jetzt in der Lage sind, selber ihre Teamkolleginnen von damals oder den Nachwuchs auch auf ein gutes Leben vorzubereiten.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der AfD. Herr König, bitte um seine Fragen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, liebe Sachverständige, für die Arbeiten, die Sie uns vorher haben zukommen lassen und auch für Ihre Antworten bisher. Ich habe mal eine Frage an Frau Haunet von der GIZ. Sie haben jetzt in Ihrem Papier doch beeindruckende Zahlen unter Ihren Erfolgen geschrieben. Da steht es denn, mehr als 800 Trainerausbilder sind in der Methodik geschult und haben ihrerseits 9500 Trainer ausgebildet. Mich würde da mal interessieren, in welchem Zeitraum das passiert ist und was ist der Ausbildungsstand der Trainerausbilder, beziehungsweise was ist denn hinterher der Ausbildungsstand derjenigen Leute, die Sie hier als 9500 Trainer bezeichnen? Ja, wie lang ist da diese Methodik oder diese Schulung, bis die Leute dann halt Trainer sind?
Bitte.
Also die Leute haben wir seit 2012 ausgebildet, also in den letzten 12 Jahren. Und die Methodik, die sich in den ersten Jahren entwickelt hat, ist mittlerweile so standardisiert, dass es um ungefähr 6 Wochen des Trainings geht, mit größeren Zeitausschnitten. Abschnitten dazwischen, das heißt, manchmal hat man 2 Wochen am Stück und Pause, aber so ein bisschen wie das in das Leben der Trainerinnen und Trainer auch reinpasst. Das sind ja in der Regel entweder Sporttrainerinnen oder Experten und Expertinnen, Lehrerinnen, Sportlehrerinnen, aber auch Sozialarbeiterinnen, zum Beispiel auf den Nordmazedonien wird das gemacht, wie das halt in das Leben sozusagen der Leute reinpasst. Genau. Im Moment sind wir dabei, auch im jetzigen Globalvorhaben, um den Ansatz nochmal zu verfestigen und alles zusammenzufassen, was wir haben. Wir haben eine Sport for Development Community, wo sich mittlerweile viele dieser Trainerinnen und Trainer, die in den letzten 12 Jahren ausgebildet wurden, online zusammenschließen, weiter ausgebildet werden, weitere Sport for Development Sessions erhalten können und gleichzeitig sich mit anderen weltweit vernetzen.
Weitere Fragen?
Ja, nochmal eine kurze Nachfrage. Ja, also der Ausbildungsstand, das sind diese 800 Trainer, sind jetzt ausgebildete Sportlehrer, meinetwegen von der Sporthochschule Köln. Und die Leute, die das denn halt gemacht haben, sind hinterher, kriegen die da irgendein Zertifikat oder wie sieht der sogenannte Abschluss aus?
Nee, in der Regel sind es schon Sporttrainerinnen und Sporttrainer, also Leute, die schon mit Sport zu tun haben und das praktisch als eine Extraqualifikation draufsatteln. Das ist praktisch ein GZ-internes Zertifikat, was Sie dann am Ende erhalten.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der FDP, Herrn Hardewig, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch von unserer Seite für die Vorarbeiten und für die Ausführungen bisher dazu. Ich möchte zwei neue Themenkomplexe aufmachen. Der erste ist doch der inzwischen recht feste Begriff der Sportdiplomatie. Da möchte ich Frau Beer fragen, wie auch die verschiedenen Projekte oder generell Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit auch als oder in einer Art Fußballdiplomatie genutzt werden, ob Sie da ein paar Beispiele nennen können. Und der zweite Komplex, den ich gerne aufmachen möchte, ist das ganze Thema Sportgroßveranstaltungen. Da vielleicht auch an Sie oder Frau Dr. Petri die Frage, welche Bedeutung Sportgroßveranstaltungen haben. Also gerade wenn ich mir die Youth Olympic Games 2026 an die Youth Olympic Games 2026 im Senegal denke, welche Chancen auch jenseits von so kleineren Projekten, sondern direkt um Sportgroßveranstaltungen liegen und wie man das vielleicht auch noch stärker nutzen kann. Vielen Dank.
Frau Beer, wollen Sie beginnen?
Danke für die sehr gute Frage. Tatsächlich bin ich viel in den Verbänden unterwegs und auch auf dem Fußballfeld. Und die FIFA organisiert ja viele Wettbewerbe und auch die UEFA, auch die Qualifikationswettbewerbe zum Beispiel für die Weltmeisterschaft. Und im Rahmen dieser Länderspiele ist natürlich immer oder entsteht immer Austausch, ist immer eine gute Plattform, um Diplomatie zu pflegen, um sich kennenzulernen, um das politisch auch zu nutzen für die Beziehungen zwischen zum Beispiel den Ländern, die da gerade spielen oder auch mit den Gästen. Deutschland ist jetzt gerade Gastgeberin der Euro und das ist sicher auch eine sehr gute Möglichkeit, um in Kontakt zu kommen. Der Sport bietet ein positives, Fußball bietet eine positive Fläche, vor allem mit der deutschen Reputation dort, um vielleicht auch dann später über diese Beziehung wieder schwierigere Themen auch anzusprechen oder auch über wirtschaftliche Kontakte zu sprechen und andere Themen da mitzunehmen. In meiner Abteilung für die FIFA-Mitgliedsverbände haben wir Fußball immer genutzt, um auch eine Verbindung zwischen den Verbänden und den Ländern herzustellen, also mit Entwicklungskonferenzen, Schulungen und Ausbildung. Wir haben auch eine Arbeitsgruppe gehabt zu internationalen Strategien für die Mitgliedsverbände. Und hier ist es sicher empfehlenswert, auch zu überlegen, wie man zusammenarbeitet als Regierung. Es gibt viele Länder, die sehr stark zusammenarbeiten mit ihren Sportverbänden und da dann ihrer Strategie folgend ihre Interessen auch nutzen und das über Fußball und Sport umsetzen. Ein Beispiel ist die Niederlande oder Frankreich, die das sehr, sehr gut machen, aus meiner Sicht. Und auch andere Gastgeberländer, die Turniere ausrichten.
Ich würde in die zweite Runde verschieben. Danke. Ich bitte die Gruppe Die Linke, Herr Hahn, bitte um seine Fragen.
Ja, vielen Dank. Auch ich möchte mich für die Berichte bedanken, die gegeben worden sind. Und ich glaube, dass die Bedeutung des Sports in der Entwicklungszusammenarbeit ja sicher unstrittig ist. Die zentrale Frage ist natürlich immer, wo, mit welchen Zielen und in welchen Dimensionen sich die Bundesrepublik engagiert. Und deshalb habe ich ein paar knappe Fragen an die Bundesregierung, also insbesondere in dem Fall BMZ. Und zwar haben Sie aufgelistet, in welchen Ländern Sie aktiv sind. Aber vielleicht könnten Sie noch mal benennen, wie viel Prozent des Etats des BMZ 2023, 2024 denn für diesen Bereich Entwicklungszusammenarbeit und Sport aufgewendet wurden. Was heißt das also in absoluten Zahlen? Und dann wurde ja vor 10 Jahren, also 2014, das Projekt von Bundesminister Müller gestartet, mehr Platz für Sport, 1000 Chancen für Afrika. Läuft das Programm eigentlich noch? Wenn ja, bis wann? Und wenn nein, wann wurde es abgeschlossen? Und wie viel ist denn erreicht worden? Wie viele Plätze sind denn tatsächlich gebaut worden? Vielleicht erst mal so viel.
Also ich kann Ihnen die erste Frage beantworten. Vielleicht kann die Kollegin der GEZ bei der zweiten Frage mit den Sportplätzen, wie viel wir haben, einspringen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ansonsten müssen wir das schriftlich nachliefern. Also der explizit für den Bereich Sport eingesetzte, Sport für Entwicklung eingesetzte Etat 2023 und 2024 ist sehr, sehr gering, weil es halt, weil es nicht in dem Sinne messbar ist, weil es ein Instrument ist, was halt in vielen, vielen Projekten Umsetzung findet. Also wie gesagt, wir haben in sehr großem Stile Unterstützung für UNICEF und UNHCR, für die Flüchtlinge und aufnehmenden Gemeinden seit 2015 rund um Syrien oder in anderen Krisenregionen der Welt, Kolumbien, Venezuela. Und in solchen Flüchtlings, gerade in Flüchtlingssettings, wird diese Methode Sport für Entwicklung sehr oft genutzt, um halt Geflüchtete und aufnehmende Gemeinden zusammenzubringen, halt auf dem Sportplatz zu stehen, in Schulen gemeinsam unterrichtet zu werden. Und deswegen ist das nicht so explizit rausrechenbar. Wir können Ihnen sagen, wie viel wir für die GEZ das Globalvorhaben über 3 Jahre finanzieren. Aber wie viel diese einzelnen Methoden, das wäre so, wie wenn man im Bildungsbereich sagen würde, wie viel ist denn da in die Mathematikbildung geflossen oder wie viel ist denn da in Lebenskunde geflossen. Also es kann ich Ihnen nicht rausrechnen. Das Sportplatzprojekt, da würde ich gerne an die GIZ-Kollegin, ob sie das weiß. Und wenn nicht, würde ich gucken, dass ich das nachliefere.
Das müssten wir tatsächlich nachreichen.
Gut.
Okay, gut. Damit sind wir am Ende, Gesundheit, am Ende der ersten Fragerunde. Wir kommen jetzt zur zweiten Fragerunde, wo jeder Fraktion bzw. Gruppe noch mal 3 Minuten zur Verfügung stehen, wo aber auch die Zeit der Bundesregierung, wie eben auch in der ersten, schon mit eingerechnet wird. Ich bitte die Frau Luck von der SPD zu beginnen. Bitte schön.
Vielen Dank. Bei der Entwicklungszusammenarbeit geht es ja auch immer darum, dass wir unterstützen, Dinge mit anschieben in Zusammenarbeit, aber natürlich ein Engagement nicht auf Ewigkeit angelegt hast. Das heißt, wir wollen ja auch in dem Fall Sportlerinnen und Sportler, Übungsleiter, Trainerinnen und Trainer befähigen, selbst in die Ausbildung zu gehen. Und das würde ich jetzt mal, bei der GEZ habe ich das vorhin schon so ein Stück rausgehört, wie das Vorgehen ist. Ich würde aber Herrn Dr. Fitz einfach mal fragen wollen. Sie haben ja vorhin ausgeführt, dass Sie einen engen Kontakt mit den Alumni haben. Gibt es denn aus diesem Netzwerk heraus auch engagierte Übungsleiter, Trainerinnen, Trainer, die ihre Fähigkeiten weitergeben in den Ländern, sodass da eigentlich ein weiteres Netzwerk entsteht, ohne dass der DLV tatsächlich in die jeweilige Ausbildung mit eingebunden ist?
Ja, ein Großteil der Alumni, mit denen wir in Kontakt sind, die sind dann logischerweise irgendwo im Sportsystem angestellt. Wir haben quasi ja auch einen Abschluss bei uns. Jeder, der es bei uns geschafft hat, kriegt ein Zertifikat, entsprechend World Athletics, entweder Trainerstufe 1, Trainerstufe 2 von 3 insgesamt nur. Und die Idee, das ist dann aber auch leider das Ergebnis, dass die Leute, die bei uns einen Abschluss gemacht haben, dann im Breitensport tätig sind. Die sehen wir relativ selten. Wir sehen dann genau die, die logischerweise im Verband Karriere gemacht haben, aufgestiegen sind und dort offizielle Positionen einnehmen. Da gibt es eine ganze Menge, die man dann wiederfindet, weil wir auch glauben, eine vernünftige Ausbildung gemacht zu haben. Wie viele dann genau wirklich im Breitensport angekommen sind, das können wir nicht nachvollziehen. Also wir haben vor allem mit denen dann im Kontakt, die hauptberuflich damit Geld verdienen können. Und hauptberuflich Geld verdienen kann man eben stärker im Leistungssport als im Breitensport.
Gut, leider an der Stelle dann. Ja. Dann würde ich noch mal eine Frage an Frau Behler richten. Sie haben vorhin aufgezählt, in welchen Ländern Sie Projekte unterstützen. Können Sie uns einige Kriterien nennen, wonach Sie entscheiden? Weil ich vermute mal, Hilfe, Unterstützungsbedarfe gibt es viele. Es gibt unfassbar viele Bewerbungen, kann ich mir vorstellen. Wie gehen Sie da einfach auch vor, um halt so eine Anfrage beispielsweise aus Armenien mit den Fußballplätzen dann halt auch abzuwägen, positiv zu beschalten?
Ja, vielen Dank für die Frage. Es gibt tatsächlich Kriterien. Und das Erste ist, gibt es in dem Land ein Stadion, in dem man Fußball, internationale Fußballspiele stattfinden lassen kann, unter Sicherheitsgründen und allem, was dazugehört. Dann haben die einen Verbandssitz, gibt es ein vernünftiges Büro, Und dann auch als drittes noch gibt es ein technisches Zentrum. Das heißt, gibt es überhaupt ein, zwei Fußballplätze zumindest mal mit Umkleiden und so weiter, dass das Fußball überhaupt praktiziert werden kann. So mit diesen, wenn diese Dinge da sind, also zum Beispiel im Südsudan hatte ich erwähnt, wenn da jetzt ein Stadion da ist, dann kann man nachher eine digitale App für die Fans, sage ich mal, auch als Antrag stellen. Dann kommen eben nachgelagerte oder weitere Entwicklungen dazu. Und da sind dann auch noch Kriterien dabei. Also ein Teil der Gelder können die Verbände auch nur dann bekommen, wenn sie zum Beispiel eine Liga haben, im Frauen- und im Männerbereich, eine Nationalmannschaft in verschiedenen Altersgruppen, im Frauen- und im Männerbereich, wenn sie ein Schiedsrichterprogramm haben, wenn sie andere Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel auch ein Safeguarding-Programm, also zum Beispiel Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen in dem Verband und auch in ihren regionalen Mitgliedsverbänden umsetzen. Und solche Kriterien schauen wir dann alle an und dann bekommen die das Geld. Das Budget insgesamt, das Maximalbudget ist festgelegt pro Verband. Da gibt es auch keinen Verhandlungsspielraum, aber für die Entwicklungsprojekte gibt es genau diese Kriterien, die ich gerade genannt hatte.
Vielen Dank. Bitte die Fraktion der CDU-CSU, Herr Mayer, war die offene Frage noch an Frau Petri, beziehungsweise?
Das ist einerseits noch die offene Frage, die ich noch bitte Frau Dr. Petri zu beantworten. Zum anderen noch mal eine kurze Nachfrage an Sie, liebe Frau Beher. Sie haben die ja sehr sinnstiftenden Maßnahmen im Bereich Development Programs der FIFA dargestellt. Mich würde mal interessieren, mal haushalterisch, wie viel gibt die FIFA im Jahr für in diesem Bereich aus und in welchem Verhältnis stehen diese Ausgaben zu den Gesamterlösen der FIFA?
Bitte schön.
Ja, genau. Also ich hatte schon erwähnt, für Europa sind es zum Beispiel im Jahr ungefähr 120 Millionen US-Dollar, für Afrika 150 Millionen US-Dollar. Dann die Budgets für das nächste oder für den aktuellen Zyklus sind zum Beispiel von Einnahmen von 11 Milliarden eingeplant. Dann kommt da die Organisation der WM, die ungefähr 4,5 Milliarden kostet, damit überhaupt diese Einnahmen da sind. Und davon, von dem übrig gebliebenen Geld, sind es dann ungefähr 50%, die dann in die Entwicklungszusammenarbeit gesteckt werden, in das Programm, das ich genannt hatte, also FIFA Forward, aber auch noch in andere Entwicklungsmaßnahmen, plus dann die ganzen Jugendturniere, die jetzt auch noch mal größer werden, also für die Jugendnationalteams und auch für die Frauen. Für die Frauen wird es daraus finanziert.
Herzlichen Dank. Jetzt darf ich Frau Dr. Petri noch mal bitten, vielleicht ein, zwei positive, aber auch negative oder nicht ganz so erfolgreiche Beispiele von Sport für Entwicklung darzustellen.
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal ganz grundsätzlich. Womit steht und fällt der Erfolg dieser Programme und Projekte? Der Erfolg wird nur dann sichtbar, wenn sehr, sehr gut ausgebildete Trainer und Trainerinnen oder Lehrer und Lehrerinnen den pädagogischen Ansatz Sport und Bewegung als ein Vehikel, als ein Instrument, als ein Tool zur Förderung von Kompetenzen bei jungen Menschen auch wirklich verstanden und umgesetzt wird. Sehr erfolgreich aus unserer Sicht sind die Programme gewesen im Nordirak, weil dort wirklich sehr, sehr intensiv die jungen Menschen, also die als Trainer und Trainerinnen waren, ausgebildet wurden im Fußball oder eben auch in Ultimate Frisbee oder auch in anderen Sportarten. Dann, wenn man glaubt, Sport treiben per se kann all das bewirken, wovon wir jetzt sprechen, dann sind Projekte wenig erfolgreich. Und leider, ich will jetzt keine einzelnen Projekte aufführen, leider sind sehr viele dieser Maßnahmen, wie soll ich sagen, nehmen die rhetorische Annahme, gehen von der rhetorischen Annahme aus, dass das Sport per se sozial integrativ, per se Berufsbefähigung fördert, per se Geschlechtergerechtigkeit herstellt. Und dann, wenn wir diese Annahme in den Projekten sehen, dann sind sie einfach nicht erfolgreich, weil die Methode angewendet werden muss.
Vielen Dank. Bitte die Fraktion Bündnis 90 Grünen. Frau Winkelmann, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Frau Beha, ich möchte noch mal darauf eingehen, auf die Förderung der FIFA. Sie haben ja erwähnt, gerade, nehmen wir jetzt mal den Kontinent Afrika mit 150 Millionen. Und Tatsache ist ja, es gibt auch schwierige Staaten natürlich, die eben nicht demokratische Grundsätze haben oder die Rechtsstaatlichkeit von Rechtsstaatlichkeit nicht so viel halten, beziehungsweise natürlich auch ganz andere Länder in Afrika, die genau das tun und auch diese Gelder erhalten. Jetzt würde mich mal interessieren, die FIFA, welchen Kontrollmechanismus haben Sie denn auch vor Ort, das zu überprüfen, wie das Geld wirklich eingesetzt wird und wie verhalten Sie sich eben zu diesen sozusagen schwierigen Ländern?
Vielen Dank für die Frage. Genau, also die FIFA arbeitet mit 211 Mitgliedsverbänden und es ist auch, sage ich mal, die Kunst und die Schwierigkeit, dann Reglement, Regeln zu haben, die dann für alle Länder passen und wo man dann eben diese Gelder so investieren und umverteilen kann, dass es dann auch compliant ist mit dem, was wir als Organisation oder was die FIFA als Organisation verantworten kann. Unsere Kontrollmechanismen sind im Endeffekt relativ simpel, also sie sind auch in den Regularien öffentlich einsehbar. Es gibt ein Konto, auf das die FIFA-Gelder eingezahlt werden. Und jedes Jahr wird da eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hingeschickt von uns und schaut dann, was auf dem Konto war und was für Bewegungen es gab, was für Rechnungen und Belege es dazu gab und ob das zu den genehmigten Projekten und Zielen passt. Und falls es nicht der Fall ist, gibt es dann auch Sanktionen, eben diesen Berichten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften folgend.
Werden diese Projekte vor Ort noch mal direkt begleitet? Wird sozusagen stichpunktmäßig eine kleine Kontrolle? Also jetzt fahren wir mal hin, wir schauen, wie es sich weiterentwickelt. Weil wir möchten ja, dass Projekte blühen. Wir wollen ja, dass da wirklich was weitergeht. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie dann da vor Ort sind?
Genau, unbedingt. Also das ist ganz, ganz wichtig für die FIFA. Es gibt auch Regionalbüros. Also es ist nicht nur aus Zürich, sondern es gibt Regionalbüros, zum Beispiel im Senegal oder auch in Jakarta, in Kuala Lumpur. Und von der FIFA werden immer wieder Leute dorthin geschickt, gehen, sind im Kontakt mit den Verbänden und schauen auch, ob das technische Zentrum, das da so schön aussah, auf dem Projektplan auch gebaut wurde. Und genau, also das wird immer verfolgt, nicht nur über Berichte, die einem dann geschickt werden, sondern auch tatsächlich mit Site-Visits von verschiedenen Mitarbeitern oder auch vom Präsidenten der FIFA.
Und wenn wir merken, es gibt Ungereimtheiten?
Ja, wie gesagt, also wenn wir zum Beispiel dann was finden, mit Mittel sind nicht dahin geflossen, wo sie fließen sollten, oder es wurde einfach Bargeld, also einfach Geld entnommen diesem Konto. Dann gibt es ein Komitee, eine Kommission, die sich mit diesen Findings, mit diesen Berichten auseinandersetzt und die dann eben auch, je nachdem, wie groß, sag ich mal, der Verstoß gegen die Regeln ist, zum Beispiel dann ein Stopp der Gelder anberaumt, dann wird auch manchmal auch nochmal eine Prüfungsgesellschaft beauftragt, die dann in das Land geht, zusammen mit FIFA-Mitarbeitern. Dann werden die Bücher aufgemacht, dann wird befragt, warum, was ist passiert. Und im Zweifelsfall kann es dann wirklich auch in monatelang oder auch teilweise jahrelange ein Stopp eben dieser Gelder kann es dann dazu kann es dann führen. Das kommt immer darauf an, wie stark das Vergehen war und was da genau passiert ist.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der AfD. Herr König, bitte um seine Fragen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch mal eine Frage an die Bundesregierung, an Frau Knirsch. Und zwar, Herr Mayer hat das ja auch schon so gerade festgestellt. Also beim letzten Haushalt hatten wir, ich sag mal, eine Nullposition. Da gab es keine Position für uns zu beraten im Sportausschuss im Zusammenhang mit Ihrem Ministerium. In 25 haben Sie gesagt, wird es auch nicht so sein. In den vergangenen Haushaltsjahren waren es auch relativ wenige Projekte, über die wir reden mussten. Ich will einfach mal fragen, was ist denn Ihr Ziel bei der Entwicklungszusammenarbeit mit Sport? Was wollen Sie denn dort im Ausland erreichen? Und haben Sie für dieses Ziel, was Sie haben, messbare Kriterien und einen Grad der Zielerreichung? Wie definieren Sie das?
Ja, ich glaube, danke für die Frage, aber ich glaube, man muss jetzt unterscheiden. Also wir haben in den letzten Jahren hatten wir ein explizites Globalvorhaben mit der GIZ Sport für Entwicklung. Das läuft noch bis in den Herbst 25. Und wir hatten ein Regionalvorhaben Sport für Entwicklung im Nahen Osten. Das ist ausgelaufen. Und ein Regionalvorhaben Sport für Entwicklung in Afrika. Das waren also GIZ explizite Vorhaben, die in den Partnerländern diesen Ansatz vorangetrieben haben. Diese Globalvorhaben, die sind auch so aufgesetzt, dass sie neue Methoden ausprobieren, und mit Leben füllen. Und wenn sie dann gut laufen, sollen sie an Partner übergeben werden. Also entweder halt an, wie gesagt, in Namibia ist es in den Lehrplan aufgenommen worden oder auch in anderen Partnerländern. Also die Idee der Entwicklungszusammenarbeit ist ja Befähigung, um es dann selber weiterzutragen. Und das ist einer der Ansätze, den wir gerade in diesem Bereich gemacht haben. Und Sport ist, wie gesagt, kein Entwicklungsziel per se. Wir sind kein Sportministerium, wir sind halt ein Entwicklungsministerium. Und dieser Ansatz Sport für Entwicklung ist ein Ansatz, mit dem wir andere wichtige Dinge, die uns wichtig sind, Gleichstellung der Geschlechter, Menschenrechte, soziale Kohäsion, ist ein Instrument, mit dem wir diese Themen, die uns in der EZ wichtig sind, vorantreiben können. Und deswegen geht es, glaube ich, nicht darum, wie viel Geld wir explizit für das Instrument Sport haben, sondern es geht darum, dass wir diesen Ansatz versuchen, in vielen Bildungsprojekten, das wird auch nicht verloren gehen, wenn es jetzt dieses Globalvorhaben nicht mehr geht. Wir als Bildungsreferat haben das Thema Sport in der Bildung weiterhin natürlich als Instrument auch in unserem Portfolio.
Eine weitere Frage?
Vielen Dank, nein.
Dann bitte ich die Fraktion der FDP, Herrn Hardewig, bitte, mit der offenen Frage, glaube ich, noch an Frau Petri. Ja?
Genau, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst die offene Frage an Frau Dr. Petri und Frau Haunit. Würde ich noch erweitern mit der Bedeutung von Sportgroßveranstaltungen bzw. auch den Chancen am Beispiel zum Beispiel der US Olympic Games 2026 im Senegal. Ich würde gerne noch eine zweite Frage hinzufügen. Wir hatten in der letzten Sitzungswoche hier im Sportausschuss das Thema Vertretung deutscher Sportfunktionäre in den Weltsportfachverbänden. Frau Dr. Petri hatte auch in ihrer Stellungnahme noch mal auf die Notwendigkeit auch weiterer Partnerschaften, Zusammenarbeit zwischen staatlichen und sportverbandlichen Akteuren angesprochen. Wir haben in der letzten Sitzungswoche uns auch angeschaut, an den verschiedenen Ebenen von Weltverbänden, welche Bedeutung es hat, dass wir auch Akteure kennen, dass auch da möglichst viele deutsche Frauen und Männer mit vertreten sind. Ob Sie einschätzen können in Bezug auf dem Thema Entwicklungszusammenarbeit, ob es auch da eine Bedeutung hat, dass da auch für uns Ansprechpartner sind und auch von den deutschen Verbänden entsprechend Vertreter in den Gremien vorhanden sind. Vielen Dank.
Frau Dr. Petri und Frau Haunit, bitteschön.
Vielen Dank für die Frage. Ist sicherlich ein sehr wichtiges Thema und auch insbesondere vor dem Hintergrund der Verzahnung beider Bereiche. Die Rolle von Sportgroßveranstaltungen, um für Sport für Entwicklungsmaßnahmen positiv zu wirken, ist sicherlich enorm, insbesondere dann, wenn sich die internationale Sportwelt dazu entscheidet, diese Sportgroßveranstaltungen zum Beispiel in Länder des globalen Südens zu geben. Die Beispiele Südafrika, Fußball und Brasilien haben gezeigt, dass im Umfeld vor, während, aber auch lange nach diesen Sportgroßevents weitere Maßnahmen erfolgreich umgesetzt wurden und die Aufmerksamkeit für Sport für Entwicklungsprojekte eben gefördert wurde. In Bezug auf den Senegal würde ich gleich das Wort weitergeben an Frau Haunit, weil eben der Senegal gegenwärtig auch insbesondere im Regionalvorhaben Afrika ganz viele Sportentwicklungsprojekte umsetzt und da auch wichtig ist. Ihre zweite Frage in Bezug auf die Vertretung von deutschen Personen in internationalen Sportverbänden. Im Rahmen der Entwicklungspartnerschaften bauen wir ganz oft die Brücke zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Strukturen und insbesondere, wenn es darum geht, zu beraten, zu unterstützen, sind natürlich deutsche Vertreter und Vertreterinnen der relevanten Verbände immer auch vor Ort, bilden und bauen Partnerschaften. Ich denke, das kann auch nochmal aus der Sicht des Fußballs ganz deutlich gemacht werden. Der DFB selber ist ja unendlich aktiv, auch in diesem Bereich, aber auch der Deutsche Olympische Sportbund. Also die Wirkung und die Stahlkraft ist sicherlich da.
Frau Haunit, kurz vielleicht, wenn es geht.
Ich kann dem eigentlich nur komplett zustimmen, also sowohl was die Spiele im Senegal angeht, aber auch die nächste WM dann in Mexiko und aus meiner Erfahrung 2014 die Afrikameisterschaft der Frauen im Fußball in Namibia. Da hat man gesehen, dass vorher ganz viel los war und danach auch unglaublich viel Interesse da war, gerade von Mädchen und jungen Frauen, den Sport zu erlernen und darüber hinaus sich zu in der Community zu fühlen, in der Sportcommunity anzukommen.
Vielen Dank. Last but not least, die Gruppe Die Linke, Herr Hahn, bitte.
Ja, ich habe noch mal Fragen, insbesondere an das BMZ. sowohl das BMZ als auch das Auswärtige Amt realisieren ja zahlreiche Projekte. Sie haben das ja vorhin angesprochen, die mit dem Thema Entwicklungszusammenarbeit im Sport verbunden sind. Unter welchen Gesichtspunkten wird dann eigentlich entschieden, welches Ministerium jeweils die Federführung hat? Also wonach wird das entschieden und wie erfolgt eine Abstimmung zwischen den Ministerien, damit Doppelarbeiten, gegebenenfalls auch Konflikte vermieden werden können? Und noch eine ganz kurze Frage. Warum wird das in der Stellungnahme der GIZ aufgeführte Programm in Kasachstan vom Auswärtigen Amt unterstützt und gefördert und nicht vom BMZ?
Okay, ich sage jetzt mal was zu der allgemeinen und grundsätzlichen Aufteilung zwischen der Projektförderung und vielleicht kann dann Frau Hornet zu dem Kasachstan-Projekt was sagen. Also wir haben natürlich gerade im Bereich Fluchtkontext vom Auswärtigen Amt ebenfalls geförderte Programme der humanitären Hilfe, wo das Auswärtige Amt federführend ist. Die werden meistens auch über die großen VN-Organisationen umgesetzt. Und gerade im Bereich der humanitären Hilfe geht es sehr oft um Schaffung von sicheren Räumen für Kinder und Jugendliche. Und diese sicheren Räume für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingskontexten, in Flüchtlingslagern, da wird oft diese Methode von den UN-Organisationen eingesetzt, um halt Kinder zu beschäftigen und vor allem psychosoziale Unterstützung für die Kinder zu geben. Also das wären Projekte der humanitären Hilfe, kurzfristige Hilfe direkt nach Katastrophen, die vom Auswärtigen Amt bezahlt würden oder finanziert würden, gerade im VN-Kontext. Wenn es um die Entwicklungszusammenarbeit geht, dann geht es halt um die längerfristige Unterstützung, da geht es um langfristige Bildungsprojekte, da geht es um Befähigung für Ausbildung von jungen, zum Beispiel jungen Frauen oder jungen Menschen, also Menschen, die sonst keinen Zugang zu Bildung oder Ausbildung bekommen, zu befähigen. Und da ist oft Sport eine Einstiegsmethode, um die Kinder erstmal zusammenzubringen oder die jungen Menschen erstmal zusammenzubringen. Das wären dann Projekte, die können auch über die VN im längerfristigen Bereich, Schulbauten zum Beispiel, wo dann auch ein Sportplatz mit in der Planung mitgedacht wird, oder aber halt GIZ-Projekte, die die Methode mit bedienen, oder auch natürlich NGO-Projekte von Nichtregierungsorganisationen, die wären dann vom BMZ gefördert. Und was das spezielle Projekt angeht, würde ich an Frau Hornet übergeben. Danke.
Die GIZ setzt ja Projekte verschiedener Bundesministerien um. Und das ist jetzt einfach durch Zufall eins aus dem Auswärtigen Amt gewesen. Das ist ein Regionalvorhaben. Sie sitzen eigentlich in Usbekistan. Und da geht es um die Bekämpfung des gewaltvollen Extremismus. Und mit der Länderkomponente Kasachstan, dort arbeiten wir mit der kasachischen Polizei zusammen in einem Pilotprojekt, die junge Leute mit Sport erreichen.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Haunet, Herr Dr. Buckwitz, Frau BH, auch Frau Dr. Petri für Ihre wirklich großartige Expertise und wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin alles Gute, viel Kraft und weiterhin viel Erfolg in der Zusammenarbeit und ebenso den Sport weiter viel Dankeschön. Enthusiasmus. Dankeschön. Eine gute Heimreise. So, ich schließe Tagesordnungspunkt 1, rufe Tagesordnungspunkt 2 auf. Hier geht es um den Zwischenbericht der Bundesregierung zur Evaluation des Restart-Programms. Der Zwischenbericht des Bundesministeriums des Innern und für Heimat wurde an alle Mitglieder auf Ausschussdrucksache 205/296 verteilt. Das BMI erhält 5 Minuten für nähere Erläuterung zum Zwischenbericht. Ich bitte unseren parlamentarischen Staatssekretär, Herrn Özdemir, bitte um den Einstieg.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Restart-Programm wird durchgehend als Erfolg bewertet und die vorläufigen Zahlen tragen diese Bewertung auch. Über 4,8 Millionen Euro wurden für die Qualifizierung von Ehrenamtlichen und die Digitalisierung ausbezahlt. Mit knapp 3,5 Millionen Euro wurden die Vereine beispielsweise bei der Durchführung von Aktionen zur Mitgliedergewinnung gezielt unterstützt. Und mit 150.000 Sportvereinschecks wurden Neumitgliedschaften finanziell attraktiver gemacht. Und darüber hinaus mit der Bewegungslandkarte wurde eine Datenbank geschaffen, die 75.000 Sportangebote von rund 13.000 Vereinen auch online auffindbar macht. Die Dachkampagne dein Verein Sport nur besser erreichte mit 600 Millionen Kontakten eine Vielzahl von Menschen, also die Anzahl der Kontakte an der Stelle, nicht die Anzahl der Menschen. Eine abschließende Evaluierung wird zwar erst im Jahre 2025 stattfinden, weil das Programm insgesamt ja auch noch eine Laufzeit bis zum 31.12.2024 hat. Und mit den vorhandenen Restmitteln wird die Fortführung auch dahingehend gewährleistet, dass die beispielsweise Weiterentwicklung der Bewegungslandkarte, die Weiterführung von digitalen Content-Plattformen durchgeführt wird und die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements mittels Sichtbarmachung innovativer Projekte der Mitgliedsorganisationen und Vereine und das Engagement, Entwicklung insgesamt, dass die Weiterentwicklung von ehrenamtlichem Engagement auch gefördert wird. Die Entwicklung einer Datenbank für niederschwellige Qualifizierungsangebote, also analog oder in Ergänzung der Bewegung-Landkarte, ist dann auch noch damit mit vorgesehen. Sie wissen alle, das muss ich, glaube ich, hier nicht wiederholen, dass die Fördermittel vom BMI ausgereicht, aber dass die operative Umsetzung vom DOSB für dieses Restart-Programm auch durchgeführt worden ist. Und das beendet meine kurzen, knackigen Einführungen, Herr Vorsitzender.
Sehr sportlich, vielen Dank. Wir kommen jetzt zu einer kurzen Nachfragerunde. Jeder Fraktion stehen 3 Minuten zur Verfügung. Die Antwortzeit der Bundesregierung wird hier mit integriert, also mit angerechnet. Ich bitte die Fraktion der SPD, Frau Boschmann, bitte zu beginnen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Staatssekretär Özdemir. Wir beurteilen es genauso, was man auch aus dem Verein hört, dass es sehr erfolgreich war. Und ich habe bisher auch noch nichts Negatives gehört. Ich hätte mal die Frage, es gibt ja verschiedene Programmpunkte, sage ich mal die Dachkampagne, Qualifizierung und so weiter. Würden Sie sagen, dass eins besonders gegriffen hat oder besonders wertvoll war für im Grunde die Qualifizierung oder Rückgewinnung? Und das Zweite ist, welche Schlüsse können wir eventuell daraus für den Entwicklungsplan Sport ziehen?
Bitte schön.
Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Ich denke mal, die Zahlen der Mitgliedergewinnung sprechen dort auch deutlich Bände. Aber wenn wir uns noch mal selber vielleicht in unseren Wahlkreisen umgehört haben, dann gibt es zahlreiche Kinder und Jugendliche, die Sport machen wollen, aber insbesondere, was Übungsleiter angeht, Qualifizierungsmaßnahmen, um auch guten Sport mit den Kindern, auch pädagogisch sinnvollen Sport und auch, sage ich mal, eine Mündigkeit zu erzielen, selber auch seine Sportangebote und seine sportlichen Fähigkeiten auszuüben. Deshalb würde ich, wenn Sie mich so fragen, auf die erste Säule der bestehenden Förderung auch noch mal Wert legen, dass hier die Qualifizierung von Ehrenamtlichen sich besonders ausgezahlt hat. Und ich würde mir auch wünschen, dass das eigentlich das Projekt gewesen wäre, wo man da noch mal zusätzlich drauf rekurriert.
Weitere Fragen?
Zweite Frage war ja Schlüsse für den Entwicklungsplan Sport.
Ich denke, insgesamt alle Maßnahmen, die dort hinführen, haben uns sehr viel über die Sportlandschaft in Deutschland auch gezeigt und gelehrt. Und wenn wir das jetzt im Gesamtkontext Bewegungsgipfel und Entwicklungsplan Sport sehen, dann können wir es uns eben nicht mehr leisten, nur nach Bund, Ländern und Kommunen getrennt vorzugehen, sondern wir müssen den gesamtheitlichen Ansatz sehen. Und da ist von der Bewegungslandkarte, die ausbaufähig ist noch aus meiner Sicht. Ich habe jetzt gerade selber mal reingeguckt für meinen eigenen Stadtteil, wo ich wohne. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, denke ich. Und da kann man, glaube ich, bei solchen Angeboten insgesamt noch mal ansetzen und den Sportentwicklungsplan und auch, sage ich mal, wenn wir jetzt ein Stück runtergehen und die Ergebnisse vom Bewegungsgipfel nehmen, Schule und Sport, das sind die Verknüpfungen, die da, glaube ich, noch fehlen und wichtig sind aus meiner Sicht. Da sind aber die Länder und die Kommunen gefragt.
Ich will noch mal ergänzen, also mir geht es genauso, wenn ich in die Bewegungslandkarte gucke, wenn ich irgendwo bin als Gast, dann ist das ein bisschen rudimentär. Das müsste man vielleicht noch ein bisschen bekannter machen, damit die Sportvereine sich da auch eintragen und man die Möglichkeit hat, den schnell zu finden. Aber das war's. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der CDU-CSU. Herrn Günzler, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Staatssekretär Özdemir hatte ja darauf hingewiesen, dass der DOSB es durchgeführt hat. Das BMI hatte ja auch angeregt, den DOSB einzuladen. Ich bedauere, dass die Ampel dem nicht zugestimmt hat. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt gewesen, auch wenn es nur ein Zwischenbericht derzeit ist. Das muss uns ja bei dem Punkt auch klar sein. Jeder Euro für den Sport ist ein guter Euro. Wir haben uns damals ja so geäußert, dass wir uns auch mehr vorstellen können, aber das kann man sich ja immer. Was mich aber ein wenig irritiert hat, das kann man vielleicht zu dem endgültigen Bericht ja noch mal anpassen, da werden als primäre Adressaten die vulnerablen Gruppen genannt, Menschen mit kleinen Einkommen, Menschen mit Migrationsgeschichte, Ältere und Frauen. Kinder und Jugendliche erscheinen da gar nicht. Das wundert mich so ein wenig, weil gerade die ja, wie wir jetzt ja wissen, eine der Gruppe waren, die am meisten unter Corona gelitten hat. Ich nehme mal an, das ging auch in die Richtung, aber man könnte das, glaube ich, dann auch noch mal explizit benennen. Wir haben darüber gesprochen, oder der Staatssekretär darüber gesprochen, dass das Ganze ein Erfolg ist. Der Erfolg ist derzeit daran gemessen, dass das Geld im Wesentlichen verausgabt wurde, bis auf, glaube ich, 1,4 Millionen. Die Frage ist, wird es denn möglich sein, zu dem Endbericht auch andere Zahlen zu haben, also zum Beispiel die Mitgliederentwicklung? Wo kann man nachweisen, dass dort Vereine, die dann an diesen Projekten teilgenommen haben, tatsächlich mehr Mitglieder gewonnen haben? Wir sehen ja, dass die Sportvereine gut aus der Krise kommen insgesamt. Wir sehen auch, dass nicht nur die Übungsleiter derzeit ein limitierender Faktor sind, sondern auch die Sportstätteninfrastruktur. Gerade Fußballvereine haben teilweise in urbanen Räumen Aufnahmestopp, weil sie gar nicht genug Trainingsmöglichkeiten mehr haben. Also von daher ist gut. Aber ich sage mal, kann man es konkreter machen? Also nicht nur sagen, das Geld ist weg, wir haben da bestimmt was Gutes mitgemacht. Ist es messbar oder ist es gar nicht leistbar in diesem Punkt? Und könnten Sie noch eine Aussage dazu treffen, das ist ja auch diskutiert worden, wie viel Geld von diesen 25 Millionen Euro letztendlich tatsächlich vor Ort angekommen ist und wie viel Geld in Verwaltung und Werbung letztendlich gegangen ist? Da geisterten mal Zahlen rum, ist das vielleicht zu konkretisieren?
Herr parlamentarischer Staatssekretär, bitte sportlich.
Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, ich glaube, vulnerable Gruppen mache ich mal ganz schnell. Das ist, also ich will es jetzt mal untechnisch formulieren, Kinder und Jugendliche leiden als erstes darunter. Wenn in einem Haushalt das notwendige Einkommen nicht da ist, dann ist der Vereinsbeitrag auf einmal nicht mehr da für die Kinder oder was auch immer. Deshalb halten Sie sich bitte nicht an dem Wortlaut auf. Das ist insgesamt natürlich auch auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Der Erfolg der Mitgliederzahlen, der ist von uns gegenwärtig deutlich zu bestätigen, also auch eine Steigerung der Mitgliedszahlen in den Vereinen. Das werden wir dann auf Punkt und Komma natürlich mit dem Abschlussbericht dann auch messen können und auch sagen können, Stand X hatte der Verein X Mitglieder, Stand Y nach dem Restart-Programm oder in Anspruchnahme von Mitgliederförderungsmaßnahmen. Da muss man vielleicht auch mal kritisch reingucken. Best Practice, welche besten Mitgliederförderungsmaßnahmen, da müssen wir vielleicht auch mal beim DOSB dann auch mal anfordern. Was sind denn die Top 10 Mitgliederwerbemaßnahmen gewesen? Also können wir uns vielleicht auch als Politik und als Parteien insgesamt dann mal was von abschauen. Aber wer weiß. Die 25 Millionen, die Mittelverwendung, die können wir selbstverständlich aufschlüsseln. Also jetzt auch mal ganz konkret gesagt, das habe ich ja auch nicht alles im Detail wegen der fortgeschrittenen Zeit nicht dargestellt. Aber von 150 Sportboxen, die tatsächlich ein niederschwelliges, nicht vereinsgebundenes Angebot an alle Menschen im Stadtteil oder im Quartier machen, bis hin zu der Tatsache, Sportchecks, 150.000 Stück, also Sportvereinschecks, die dann teilweise auch unterschiedlich, also in einem Bundesland weiß ich zum Beispiel, dass der Landessportbund einfach den gesamten Service dafür bewerkstelligt hat und gesagt hat, wir machen die ganze Anmeldung selber und die Vereine haben dann gesagt, hier, ihr könnt mit diesem Gutschein Mitglieder werben und haben dann einfach das Formular 1:1 eingereicht und der Landessportbund hat sich darum gekümmert. Aber das sind alles Dinge, die nachvollziehbar sind und auch die Mittelverwendung ist dann nachvollziehbar.
Vielen Dank. Bitte die Fraktion Bündnis 90 Grünen. Frau Winkelmann, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Herr Staatssekretär, ganz, ganz wichtig, Demokratie, Zusammenhalt, Integration, gerade jetzt in unserer Zeit. Und da hat uns das Restart-Sportprogramm weitergeholfen und uns unterstützt. Es gibt Sie haben ein paar Sachen ausgeführt, es gibt ein paar Projekte, die wir hier noch wirklich hervorheben können. Werden die weiter ausgebaut? Gerade im Hinblick auf Demokratieförderung ist hier was geplant, diese Best-Practice-Beispiele noch gezielter und wirkungsvoller einzusetzen. Und auch, wo sehen Sie Verbesserungspotenzial bei welchen Projekten im Restart-Sportprogramm?
Bitte schön.
Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, Verbesserungspotenzial gibt es immer. Wenn wir das nicht erkennen würden und wenn wir uns nicht selber auch dazu antreiben würden, ein solches Programm beispielsweise als Best Practice oder auch als Nukleus dessen zu nehmen, was können wir an Elementen insgesamt übernehmen. Das wird die Evaluierung auch zeigen müssen, welche Punkte davon beispielsweise, also insbesondere mich persönlich zum Beispiel interessiert, die Qualifizierungsmaßnahmen und die Digitalisierungsmaßnahmen, dass man da nochmal wirklich präzise reinguckt und sagt, was hat etwas gebracht an der Stelle und welche Maßnahmen müssen wir vielleicht auch im Rahmen unserer bestehenden Strukturen. Es geht ja auch nicht immer darum, jetzt zu sagen, das waren jetzt mal 25 Millionen Euro. Der Erfolg sind mehr Mitglieder, mehr Qualifizierung, mehr Engagementförderung, ehrenamtliche Förderung, Aktionen von Vereinen zu unterstützen, sondern die Frage richtet sich ja auch dahin, zu sagen, was können wir eigentlich mit dieser einmaligen Strukturförderung vielleicht auch gucken, wo wir bestehende Strukturen verbessern können, um Effizienzgewinne zu heben. Also ich wehre mich auch dagegen, immer zu sagen, warum ist da nicht mehr, warum ist da nicht mehr gewesen und bekommen wir da jetzt mehr, wird das Programm fortgeführt. Ich glaube, wir müssen uns auch ein Stück weit mit unseren Haushaltsmitteln auch zu einer Wirtschaftlichkeit anhalten und schauen, dass wir nicht doppelt und dreifach, sondern auch gucken, welche Maßnahmen man möglicherweise bündeln kann. Und dazu zählen für mich auch Demokratiefördermaßnahmen. Da ist ja, diese Mittel sind ja im Ressort des BMFSFJ, so unfallfrei ausgesprochen. Und Demokratieförderung insgesamt, genau da sind sie auch richtig. Also, dass wir da die Projekte, die dort bestehen, im Jugendbereich, früh übt sich, im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur eine Demokratie, sondern auch im Sport, dass wir dort ansetzen und da auch den ressortübergreifenden Ansatz finden und dort die Mittel auch verbinden zu guten, integrierten Programmen.
Okay, vielen Dank. Ich bitte damit die Fraktion der AfD, Herrn König, bitte um seine Fragen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich schicke mal vorweg, ich habe keine Fragen, weil wir halten die Aufsetzung dieses Themas für verfrüht, beziehungsweise ehrlich gesagt auch wegen des geringen Umfangs von 25 Millionen Euro eben halt eigentlich gar nicht wert, das jetzt hier so zu besprechen. Es liegt nur ein Zwischenbericht vor und der Umfang war gering. Diese Bundesregierung hat ohne Datengrundlage Grundrechte massiv eingeschränkt. Sie hat den Schulsport verboten, sie hat den Sport an sich verboten und sie hat mit einem Papier gearbeitet, wo Angsterzeugung im Mittelpunkt stand, Angsterzeugung in der Bevölkerung. Und diese ganzen Fehler, die die Bundesregierung gemacht hat, und zwar beide Bundesregierungen in dieser Zeit im Amt waren, das soll jetzt mit einem 25-Millionen-Euro-Programm repariert werden. Ich finde das ehrlich gesagt sogar ein bisschen zynisch. Das ist ungefähr 1 Euro pro Mitglied des DOSB. Gut, da kann man sich mal eine Sportbriefmarke für kaufen. Dann kann man den jungen Leuten auch erklären, wozu man eine Briefmarke braucht. Vielen Dank.
Also keine Frage, dann gebe ich weiter an die Fraktion der FDP. Herr Hardewig, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte erst mal darauf hinweisen, dass das Erste war, was die Bundesregierung gemacht hat, dass sie da verhindert hat, dass die Länder ohne Zustimmung des Bundes komplett mehr Sportstätten schließen können und da tatsächlich ganz am Anfang ein Pflock, auch während Corona noch lief, eingerammt hat. Und das war ein extrem wichtiges Zeichen auch nach den ersten Jahren und auch, dass wir dann die Mittel aus den Corona-Hilfen Profisport, die glücklicherweise nicht verwendet wurden, die vorher eingeplant waren, weil man davon ausgegangen ist, dass Corona länger ging, auch das war ein großer Erfolg und der Bericht zeigt, dass wir doch, die Initiative sich gelohnt hat, dass auch 25 Millionen so entsprechend umgewidmet werden konnten. Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für den Bericht, auch schriftlich dafür. Ich habe auch weniger eine Frage, sondern mehr auch den Wunsch, noch mal zu vertiefen. Die Frage der Digitalisierungsmaßnahmen, die erste Säule hatten Sie beschrieben, digital und qualifiziert. Da wurden ja im schriftlichen Bericht auch ausgeführt, 32 Anträge mit starkem Digitalisierungsbezug. Da würde ich mir für die endgültige Evaluation dann wünschen, dass man auch da genau noch mal schaut, welche Maßnahmen was gebracht haben, beziehungsweise auch in dem Zuge mit beleuchtet, inwiefern auch im Bereich Digitalisierung in den Vereinen die Corona-Zeit generell dazu beigetragen hat. Das wäre, glaube ich, für die Zukunft ein sehr gutes Learning. Vielen Dank.
Mhm. Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion oder beziehungsweise die Gruppe Die Linke, Herr Hahn, bitte noch mal um seine Fragen.
Ja, ich denke, es war insgesamt eine gute und richtige Entscheidung, ein Programm für den Breitensport nach der Corona-Zeit aufzulegen. Wir haben die Höhe damals auch für etwas zu gering angesehen. Das haben wir ja diskutiert. Und ich kann mich noch gut an die Abschlussveranstaltung zum Restart-Programm am 7. September erinnern. Die Bilanz war überall positiv, aber verbunden auch mit der Frage, wie es denn weitergeht. Weil die Spuren, die Corona im organisierten Sport hinterlassen hat, sind ja noch lange nicht überwunden. Und ich habe zwei kurze Fragen. Erstens, Sie schreiben im Zwischenbericht auf Seite 2, dass mit dem Programm ausgefehlte Bevölkerungsgruppen besonders erreicht werden sollten oder angesprochen werden sollten. Gibt es denn inzwischen eine zielgruppenspezifische Analyse, um zu schauen, inwieweit das gelungen ist, also tatsächlich umgesetzt werden konnte? Und zweitens, der Zwischenbericht bezieht sich ausschließlich auf das Restart-Programm des Bundes. Bekanntermaßen haben aber auch Länder und Kommunen eigene Programme aufgelegt und ein Restart des Sports nach Corona gefördert. Wird es denn eine Gesamtbetrachtung geben, die auch diese Aktivitäten und Maßnahmen, also der Länder und Kommunen, mit einschließt?
Bitte schön.
Herr Abgeordneter Hahn, wenn Sie das so formulieren, finde ich das sogar sehr interessant, die Fragestellung sich zu Gemüte zu führen. Aber es würde für sich genommen, denke ich, einen größeren Forschungsaufwand auch bedeuten. Zunächst einmal die gesamten Länderprogramme und deren Spezifika zusammenzutragen und dann zu gucken, wo Kongruenzen bestehen, wo vielleicht wer oder welches Land oder wo der Bund eine andere Nische bedient hat. Also unterm Strich muss man sehen, und das Gleiche gilt auch im Übrigen für die ausgewählten Bevölkerungsgruppen. Also ich werde das noch mal versuchen zu berücksichtigen, ob wir das mit der endgültigen Evaluierung oder im Abschlussbericht auch darstellen können nach Bevölkerungsgruppen. Gegenwärtig weiß ich es schlicht nicht und verweise auf den Abschlussbericht und werde dann noch mal darauf hinweisen. Aber mit dem Restart-Programm haben wir ja nach Corona und das insbesondere zu der Frage, ist es zu viel oder ist es zu wenig, ganz gezielt auf eine Nische geguckt und haben gesagt, was ist denn bei den Vereinen passiert? Sie haben Mitglieder verloren und sie haben Übungsleiterinnen, Übungsleiter, Trainerinnen, Trainer verloren und wenn man sich die erste Säule anguckt, gab es, und wenn da jetzt mal jeder ehrlich ist, und ich spreche das auch mal so offen an, es gibt Vereine, die sind halt schlecht geführt, die krebsen an Existenzgrenzen von Vereinsmitgliedern, die sind nicht innovativ, die Anlage ist schlecht. Und das ist nicht immer ein Henne-Ei-Problem, sondern weil das Vereinsmanagement so schlecht ist, sich nicht um Förderung kümmert, möglicherweise nicht mit der Kommune regelmäßig in Kontakt ist, sind die Anlagen auch schlecht. Da kann man auch sich mal vor Augen führen, dass wir als Bund ja auch bei Programmen zum Beispiel Vereinsfusionen auch gezielt angereizt haben und gesagt haben, wenn sich zwei Vereine zusammentun, dann gibt es einen neuen Kunstrasenplatz, dann müsst ihr euch mal mit zwei Vereinen überlegen, wo ihr demnächst auch mal ein Vereinsheim hinbaut oder die neuen Trainingsanlagen oder die Kommune baut die. Und diese Vereine, die als erstes aus meiner Sicht auch schlecht geführt waren, waren die ersten, die auch Corona anheimgefallen sind, was Mitgliederzahlen und auch was vielleicht die Existenz des Vereins angeht. Und deshalb finde ich es gut, dass wir die Vereine, die aus der Krise dann aus der Corona-Krise kamen, gezielt mit Mitgliedsförderung, also Mitgliedswerbeaktionen und auch Vereinsmanagementaktionen. Also wie komme ich da wieder gut auf einen vernünftigen Haushalt? Wo komme ich an Fördergelder? Wie kriege ich auch vielleicht die Maßnahmen so gebündelt, dass ich meine Einnahmenseite stärke und auf der Ausgabenseite mir bei der Kommune, Land oder Bund Hilfe hole? Und das sind ja auch genau die Maßnahmen gewesen, wo dann die Vereine auch befähigt worden sind, sich Hilfe zu holen. Und das Thema Bewegungslandkarte habe ich ja gerade selber auch kritisch angemerkt, als ich mir selber in meinem Stadtteil mir das angeguckt habe. Also der Homberger Turnverein ist da zum Beispiel drin, 1200 Mitglieder, aber der VfB Homberg, der gut aufgestellt ist und eine gute Mitgliederzahl hat, Fußballverein und Handballverein mit 2.500, 2.700 Mitgliedern, der ist in dieser Bewegungslandkarte nicht drin. Also da frage ich mich, wieso ist das bei so einem guten, gut geführten großen Verein nicht angekommen? Und nur beim Tischtennisverein und bei den Turnern. Also ich könnte Ihnen aus der Hüfte noch 10 Vereine nennen, wo das notwendig gewesen wäre. Und das ist dann auch eine Frage, die man dem DOSB auch stellen wird und auch im Abschlussbericht ich stellen werde, weil die Weiterentwicklung eben der Bewegungslandkarte auch einer dieser Aspekte ist. Das war jetzt etwas länger, aber ich glaube, das zeigt insgesamt, was das für ein Panorama ist, wie unsere Sportlandschaft aufgestellt ist. Und wenn jeder von Ihnen in sich selber mal reinhört, wird er auch locker 10, 20 Vereine nennen können, wo man vielleicht mit einem klugen Ratschlag und kluger Hilfe vielleicht auch mal, sag ich mal, die Kurve kriegen könnte.
Vielen Dank für die umfangreichen Ausführungen.
Hier sind wir jetzt am Ende des Tagesordnungspunkts. Ich schließe damit Tagesordnungspunkt 2, rufe Tagesordnungspunkt 3 auf. Verschiedenes. Hier hatte Herr Krämer noch einmal Wortmeldung gebeten. Bitte schön, Herr Krämer.
Ja, vielen Dank. Im Sinne der Aktualität und des laufenden Turniers der Euro 24 und wollte ich noch mal eine Frage an das BMI richten in Bezug auf Sicherheit in den Stadien. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen oder letzten Tagen so drei Fälle, die sich gehäuft haben. Hamburg, Mindestlohnproblematik und offenbar fehlende Ausbildung. Dortmund mit dem Mann auf der Stadionkonstruktion als auch Frankfurt, wo jetzt diese Bilder des portugiesischen Fans, der von mehreren Ordnern irgendwie da ziemlich übel verprügelt wird. Da wollte ich einfach mal vielleicht um einen kurzen Zwischenstand aus Ihrer Sicht bitten, wie es um die Sicherheit bei der Euro 24 steht und ob man dort halt vielleicht nochmal gezielt auch Einfluss nehmen kann. Vielen Dank.
Herr parlamentarischer Staatssekretär, bitteschön.
Die kurze Antwort der langen Ausführung wäre, die UEFA Euro GmbH 24 ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Ihr konkretes Beispiel um den Mindestlohn nehme, für die Vertragsgestaltungen auch zuständig. Das heißt, ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, die Bundesregierung ist der falsche Adressat dieser Frage. Gleichwohl ist es, wenn wir uns die Erklärungen angucken, die Compliance, die wir uns gegenseitig gegeben haben, natürlich auch ein Vorgang, wo die Euro GmbH auch was zu erklären hat, auch gegenüber der Bundesregierung zur Erklärung hat. Was das Thema Sicherheit und Sicherheit der Stadien, Sicherheit der Fans angeht, könnte ich Ihnen jetzt lang und breit das Konzept des äußeren Rings und des inneren Rings vom Stadion. Stadion innen ist natürlich mit dem entsprechenden Stadionbetreiber die Euro GmbH 24 für die Sicherheit und auch den Zutritt und auch die Sicherheitskräfte, die dort eingesetzt werden und auch die Vertragsgestaltungen derer, die dort eingesetzt sind. Welche Qualifikation muss jemand haben, der zum Beispiel vor uns sitzt und einfach nur in die Ränge guckt als Steward, der, sag ich mal, eine Treppe absichert? Ist das die gleiche Qualifikation von jemandem, der draußen am Stadion steht, an neuralgischen Punkten und dafür Sorge tragen muss, dass man eben nicht vielleicht im Signal Iduna Park an einem Pfosten hochklettern kann und dadurch in die Stadionkonstruktion kommen kann? Die weiteren Fälle, ich will das jetzt gar nicht aufhören. Es gibt, wir könnten die Liste jetzt fortsetzen, es ist ein Dutzend. Also es ist ein niedriger zweistelliger Bereich von Vorfällen in dieser, bei dieser Euro 24. Da kann ich auch gerne, wenn das gewünscht ist, nochmal zu berichten und auch nochmal zu Stellung nehmen. Die Zahlen haben wir, die Vorfälle in Anführungsstrichen haben wir auch und können dann auch wirklich nochmal ganz deutlich durchgehen. Bund, Land, Kommune, Euro GmbH, Stadionbetreiber, Zuständigkeiten, die sind ganz klar abgegrenzt. Und ich sage Ihnen nochmal ganz deutlich, ich will es mir nicht so einfach machen zu sagen, ist nicht meine Baustelle, fragen Sie die Euro GmbH. Das ist etwas, was wir, glaube ich, ganzheitlich betrachten müssen und sich hier keiner davon stehlen sollte, aber wo wir auch klare Verantwortlichkeiten benennen müssen und dann auch adressieren müssen. Und in diesem Fall bei Ihnen mit der Mindestlohnverfehlung wäre es zum Beispiel die Euro GmbH 24, die wir ganz klar adressieren müssen und um Stellungnahme bitten müssen, was für eine Vertragsgestaltung und warum da der Vorwurf, der aus meiner Sicht auch noch nicht verifiziert ist. Also ich habe da keine Kenntnis darüber, ob das verifiziert oder falsifiziert ist, dass dieser Stundenlohn dort besteht. Gleichwohl ist es Grund genug, genauso wie der Dortmunder Fall im Signal Iduna Park jetzt natürlich ermittlungsbefangen ist. Die zuständige Polizeibehörde hat dann auch eine Anzeige gefertigt wegen Hausfriedensbruch zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Weitere Delikte werden dann noch zu prüfen sein und noch mal zu sehen sein. Wir haben gestern auf dem Fußballplatz zu viel geschrien.
Vielen Dank. Weiter
okay,
vorhanden.
Geht klar.
Damit sind wir am Ende unserer Sportausschusssitzung. Ich schließe damit die 56. Sitzung des Sportausschusses. Möchte darauf hinweisen, dass jetzt im Anschluss gleich hier im Saal noch das interne Gespräch zum Sachstand Rhein-Ruhr 2025 stattfinden wird. Und ich bitte dann die Obleute und sportpolitischen Sprecher, in circa 5 Minuten hier wieder vor Ort zu sein.